begegnen. Wir begegnen uns heute Abend. Herr, wir brauchen eine ganz neue Begegnung mit dir, eine ganz neue Salbung, eine neue Inspiration, Heiliger Geist. Wir möchten vorbei an allen Engeln, an allen schönen, wunderbaren, religiösen Dingen. Wir möchten direkt zum Vater. Bring uns in die Gegenwart des Vaters. Danke, Jesus. Amen. Lass uns Platz nehmen und lass uns eine Begegnung mit Gott suchen und darauf einstellen. Wenn du Gott begegnen möchtest, musst du dich innerlich einstellen. Kannst nicht einfach sagen, so lieber Gott, ich bin da. Nein, du musst dich innerlich zubereiten, musst dein Kleid schmücken, musst alles, was du hast, alles zur Verfügung stellen, dass du ihm wirklich begegnen kannst. Und meistens ist es so, man konnte Gott gar nicht so leicht begegnen. Wenn du unwürdig warst, oder damals im Alten Testament, und glücklicherweise, und ich danke Gott, dass wir nicht im Alten Testament mehr leben. Wenn du Gott begegnet bist im Alten Testament und warst nicht bereit, bist tot umgefallen. Wir haben im Neuen Testament Ananias und Sapphira. Die haben Gott belogen und beschwindelt. Und was ist mit ihnen passiert? Sind tot umgefallen. Also Gott kann man nichts vormachen. Wenn du Gott begegnen willst, mach dich so innerlich bereit. Mein Thema heute ist, wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Wie kann ich Gott begegnen eigentlich? Wie mag mich Gott oder wie nimmt er mich auf? Bevor ich das tue, möchte ich dich noch herzlich einladen für die Woche. Diese Woche habe ich das Thema so Gott begegnen. Das ist auch ein Stück, also diese Begegnung mit dem Herrn. Morgen wird das Thema sein, wie kann mein Leben weitergehen? Was vermag die Gnade Gottes in meinem Leben? Also wenn ich zum Herrn komme, was kann Gott wirklich, wenn ich Gnade von ihm bekommen habe? Wie geht mein Leben weiter? Und dann, wir haben schon die nächste Sonderveranstaltung, oder wir sehen schon am Horizont so einen Silberstreif, da ist McCormick, er kommt hier und wird uns erzählen, was Gott ihm gezeigt hat, als er, damals war er kein Christ, er hat nur eine gläubige Mutter gehabt, aber selber war er noch nicht bei Jesus. Er kannte nur das Vaterunser und so ein paar Gebete, aber dann, als er tot war, oder ja, in dem Leben drüben, also im Jenseits, hat jenseitige Erfahrung gehabt. Und da kannte nur das Vaterunser, kam ihm betete das Vaterunser und auf dessen kam er wieder zu sich und dann sagte, mein Leben muss sich ändern. Weißt du, wenn du Gott einmal begegnest, wird sich dein Leben ändern, bist nicht mehr dasselbe. Und seitdem er drüben war, also tot war, klinisch tot war, dann, und Gott begegnet ist, hat sich sein Leben geändert. Ich denke eigentlich manchmal, das wäre ganz gut für uns, wenn wir auch mal sterben würden. Wenn wir Gott begegnen und würden da plötzlich ganz anders leben. Wir hätten ganz andere Prioritäten. Vieles wäre unwichtig und vieles wäre dann wieder wichtig, was jetzt so unwichtig ist. Also ganz herzlich eingeladen. Mittwoch, der 30. März und dann der 31. März, Donnerstag. Und am 1. April, das ist kein Scherz, 1. April, Freitag um 19 Uhr. Er wird immer abends hier sein und erzählen. Das, was Gott ihm gezeigt hat, was für das Volk Gottes so wichtig ist, was drüben zählt. So, herzlich eingeladen dann. Nimm auch die anderen Zettel und dann auch die Gottesdienste für Karfreitag und Ostern, wie schnell die Zeit vergeht. Wir gehen schon auf Weihnachten zu. Das halbe Kirchenjahr ist bald vorbei. So, das sind einige Gottesdienste und dann Ende April haben wir wieder Besuch aus USA. Eine Schwester, die Gott dient, die eine Heilung erlebt hat, eine wunderbare Heilung und einfach sie ermutigt, Menschen dann Gott zu vertrauen. Aufgrund ihrer Heilung können auch andere geheilt werden. Weißt du, durch Zeugnisse, durch Berichte, durch die Botschaft, die auch die Schwester hat. Merlin Neubauer ist ein deutscher Name, hat sie Neubauer, so als wahrscheinlich ihr Mann, vermute ich. Aber sie ist eine Amerikanerin, so richtig Texas-Amerikanerin. Wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Wir alle sind auf dem Weg zum Himmel und wir sind alle unterwegs. Und wie kann ich wissen, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass mein Weg dorthin führt, wo ich hin möchte, von A nach B, zum Thron Gottes, zur Herrlichkeit und so weiter. Weißt du, dass die Religion, der Glaube, was du jetzt hier hast, dass es der richtige Glaube ist? Bist du in der richtigen Gemeinde? Es gibt ja so viele Gemeinden, wenn die Frage ist, bist du hier richtig? Bringt das, was du tust, dich zum Ziel? Ich möchte wirklich, dass du kritisch denkst, nicht nur sagst, ja, ich gehe in die Versammlung. Es ist nicht egal, in welche Versammlung du bringst. Es ist nicht egal, welche Predigt du hörst. Es ist nicht egal, welche Einstellung du hast. Die Frage ist, ist das richtig? Bringt das mich irgendwo hin? Was habe ich davon? Gott gab uns Richtlinien und an die möchten wir uns halten. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Matthäus 7, Vers 21, da heißt es nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Nicht alle Herr, Herr sagen, also nicht alle Beter kommen in den Himmel. Nicht alle, die im Gottesdienst sind und sich da vorne anstellen oder da anstellen, sich wo auch immer anstellen und am Altar vorne sind, die kommen ins Reich Gottes. Nicht alle, die in der Gemeinde vielleicht aktiv mitarbeiten oder Herr, Herr sagen, welcher Form auch immer, es werden nicht alle in das Reich Gottes hineinkommen. Und ich bin entsetzt eigentlich. Wer kommt in das gelobte Land? Wenn ich dran denke, 2 Millionen Israeliten sind aus Ägypten ausgezogen und nur 2 kamen in das gelobte Land, Josua und Kaleb. Die anderen sind unterwegs verreckt. Die sind unterwegs da in Sünde gefallen und ihre Sünde war, sie haben gegen Gott gemurrt, sie haben keinen Glauben gehabt, wir können nicht rein, wir wollen immer nach Ägypten zurück, hat sie immer nach Ägypten gezogen. 2 von 2 Millionen, überleg einmal, wärst du dabei, wäre ich dabei? Schon eine ernste Frage, bin ich wirklich auf dem richtigen Weg? Komme ich durch, erreiche ich das Ziel? Es wären also nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen. Und sogar Pfingstler oder Charismatiker, da steht in Matthäus 25, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt? Und du kennst uns mich nicht? Kennst uns nicht? Also du siehst, der Herr ist nicht so sehr interessiert an Krankenheilung oder an Prophetien oder Weissagungen oder irgendwelchen Aktivitäten. Und du kennst uns nicht? Und dann lies mal, was dort steht. Matthäus 25. In 1. Johannes 2, Vers 17 heißt es, die Welt vergeht, aber oder nur, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Welt vergeht, alles vergeht. Also diese Bauten, die Steine, die Aktionen, Aktivitäten, die ganzen großen Programme, die ganzen großen Missionsaktivitäten, da, dass man da in Russland evangelisiert oder in Israel evangelisiert und in Amerika evangelisiert oder in Afrika evangelisiert, das alles vergeht. Was bleibt? Der den Willen Gottes tut. Und deshalb, ich möchte rauskriegen und mit Gottes Hilfe herausfinden, was will Gott von mir? Und das, was er von mir will, will er von dir auch. Denn ich bin nicht schlechter und nicht besser, wie wir alle zusammen sind. Wir sind Menschen, Geschöpfe Gottes, und wir sind auf dem Weg zur Seligkeit. Und wie erreiche ich die Ewigkeit? Was ist der Wille Gottes? Wie komme ich an den Willen Gottes ran? Wie begreife ich das oder wie verstehe ich und wie finde ich das heraus, was der Wille Gottes ist? Wie lerne ich den Willen Gottes kennen? Wenn ich weiß, dass, was Gott will, aber wie kann ich das umsetzen dann in meinem persönlichen Leben? Zuerst einmal, die Welt steckt in einer großen Orientierungskrise. Wenn ich beobachte, die Menschen, die Christen, die rennen überall hin, die horchen alles Mögliche, die surfen durch das Internet, die lesen alle möglichen Bücher und so weiter. Wie finde ich heraus, was Gott will? Die möchten gerne wissen, aber die kriegen es gar nicht. Ich denke manchmal, die haben Sand in den Augen und Ohren sind verstopft. Mit hörenden Ohren hören sie nicht und mit sehenden Augen sehen nicht. Das ist eine Katastrophe. Man kann doch die wunderbare Schöpfung Gottes sehen, die Berge, das Meer, die Täler, was wir gesungen haben. Aber man sieht Gottes Willen nicht und man erkennt nicht. Im Römer 1 heißt es, was man von Gott weiß, das sieht man. Und sie haben Gott doch nicht geehrt, sondern sie haben das Geschöpf geehrt und sie haben das Geschöpf verherrlicht und den Menschen verherrlicht, das Irdische, das Sichtbare verherrlicht und sie sind an der Hauptsache vorbei. Wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Ich sehe das alles, ich weiß das alles. Aber ich begreife das nicht. Weißt du, was uns fehlt? Das dritte Auge, was es auch immer ist. Das innere Auge. Weißt du, mit äußeren Augen sehen wir alles. Wir sehen die Kirche, wir wissen, wir müssen um 9.30 Uhr oder 10 Uhr zum Gottesdienst gehen. Wir hören und spüren das in uns, ist schon so ein Rhythmus drin. Aber sind wir auch dabei, wenn Gott da ist? Wir alle sind also auf dem Weg zum Himmel und wir sollten uns so rauskriegen, was der Wille Gottes ist, wie komme ich dorthin? Nicht das, was uns gesagt wird, ist die Hauptsache, sondern wie verstehe ich das, wie begreife ich das. Deshalb mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Also wir brauchen die Offenbarung. Also das innere Auge, so wichtig. Schade, wir haben das nicht. Manche da, die denken sich alles Mögliche raus, das war hinten, das war vorne, das Auge. Nein, wie siehst du dein Leben? Und so sieht auch Gott dein Leben. Nicht, dass Gott sich nicht zeigt. Gott zeigt sich. Jede Sekunde zeigt sich Gott ganz neu. Wenn die Sonne aufgeht, siehst du schon den Herrn. Und siehst du seine Macht und seine Stärke und so weiter. Wenn du einen Käfer anguckst, überall steckt Gott drin. Dieser wunderbare Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Überall hören wir Gott. Und alle Religionen sind voll von der Gottesidee. Ich denke, ob Islam oder Buddhismus oder Hinduismus oder Christentum oder Judaismus. Sie alle wollen Gott kennenlernen oder suchen Gott. Und wie eifrig manchmal, wenn ich die Heiden andenke, wie eifrig die Heiden Gott suchen. Also wenn das die Christen wenigstens nur 10% tun würden, da wären die schon alle Heilige. Und doch ist man so weit weg von Gott. Satan hat die Menschen geblendet, verführt und die ganzen Eingänge verstopft, dass wir das nicht hören. Also das Typische ist also Blindheit, Taubheit, Lahmheit, das sind Kennzeichen von dämonischer Belastung, weil die Menschen sollen nicht kapieren, dass es einen Gott gibt. Die sollen die Schönheit Gottes nicht kennenlernen. Die Sinne sind blockiert. Die Blockade der Sinne ist ein dämonisches Werk. Den Menschen soll das Essen nicht schmecken, weil ja keinen Appetit haben. Der Teufel will die Freude am Leben verderben. Und Gott will, dass der Mensch sich freut. Also, wie lerne ich Gottes Willen kennen? Es gibt so viele Strömungen, Ansichten, Meinungen und so weiter. Was für eine Meinung ist richtig, die, was ich jetzt verkündige heute Abend oder die du irgendwo gelesen hast oder gehört hast? So, was darf man, was darf man nicht? Es ist doch lächerlich, was jetzt unsere Regierung macht. Die wollen super E10 einführen, Benzin für Autos und so weiter. Und jetzt streiten sie sich, es wollen sie überzeugen. Sie wollen so lange reden, bis die Autofahrer kaufen. Aber die Polizei von Schleswig-Holstein hat jetzt nicht erlaubt, dass die Polizeiautos super E10 tanken. Also wenn die Polizei jetzt schon nicht mehr sicher ist, was willst du, was will ich? Also als Autofahrer. Und du siehst, die Verunsicherung ist so groß in unserer Welt. Da wollen die Konzerne das alles verkaufen und so weiter. Die Regierung befiehlt es, Hersteller sollen da mitmachen und so weiter. Was wollen sie machen? Dass du ein neues Auto kaufst? So, die Verunsicherung ist perfekt. Welche Kirche, welche Gemeinde ist richtig? Verstehst du? Und das ist auch so, wo dann der Teufel sagt, also, und sagt, die Kirche, das ist die wahre Gemeinde. Ich bin vor vielen Jahren, da war ich noch junger Christ, bin ich in Frankfurt gewesen und dann kommen auf mich zwei Männer zu und die sagen, können wir mit ihnen sprechen? Da habe ich gesagt, ja, um was geht's denn? Wir sind die Heiligen der letzten Tage. Da habe ich gesagt, um Himmels willen, ich bin noch nie einem Heiligen begegnet. Und so weiter. Wir sind die Heiligen der letzten Tage. Da waren es Mormonen. So, die Heiligen der letzten Tage. Auf dem Bahnhof. So und so. Da dachte ich, Mann, guck mal, die sind die Heiligen der letzten Tage. Und das war vor 40 Jahren. Und da geben sich Leute, wir sind die richtige Religion. Vergiss das. Es gibt keine richtige Religion, keine falsche Religion. Es ist alles so menschlich, menschliches Bauen, menschliches Arbeiten. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Wir brauchen etwas mehr, etwas anderes. Dass wir von innen heraus wissen, das ist der Weg. Das ist die Sache. Das lasst uns angehen. So, welche Idee, welche Theorie, welche Philosophie? Was ist das Richtige? Es gibt so viele davon. So viele behaupten, also unsere Erkenntnis. Da gibt es, mir hat diese Tage jemand geschrieben, Herr Matthäus, was glauben Sie? Wird der Herr kommen vor der Trübsalzeit? Wird der Herr kommen in der Trübsalzeit? Wird der Herr kommen nach der Trübsalzeit? Habe ich gesagt, mir ist doch egal, wann er kommt. Hauptsache, dass er kommt. Aber Leute legen sich fest, also wir glauben, dass Jesus vor der großen Trübsal kommt. Schöner wäre es natürlich, müsste ich alles gar nicht mitmachen. Aber du siehst also diese verschiedenen Ansichten und dann gibt es ganze Kirchen, ich denke nur Spörtchen und so weiter, der war für die Vorherbestimmung, der andere war gegen die Vorherbestimmung. Lauter so Theorien. Wir sollen aufhören mit frommen Theorien. Die retten uns sowieso nicht. Was wir brauchen, ist der Sohn Gottes. Wer den Sohn Gottes hat. Allein im Judaismus, also in den Tagen Jesu, gab es wenigstens 7 bis 8 starke pharisäische Strömungen. Da waren die Schriftgelehrten, da waren die Sadduzäer noch dazu, da waren die Essener noch dazu und so weiter. Lauter Strömungen. Und was ist übrig geblieben? Nicht viel. Nicht viel. Und die haben behauptet, wir sind richtig. Und dann haben sie sich, als Jerusalem 70 oder 69 vor Christus belagert war, haben sie sich gegenseitig umgebracht. Weil sie die Wahrheit sind, die richtig haben. Dann gab es die Zeloten, die dann für Israel waren. Heute sind es die Israel-Fans, die sind dann für Israel und kämpfen für Israel und wissen gar nicht, dass es alles nur Bluff ist und Zionismus und nichts Echtes und nichts Wahres. Das wahre Israel ist, wenn Jesus wieder seine Füße auf den Ölberg legt. Dann wird er wiederkommen. Aber was ist das Richtige? Dann kommen Leute und schreiben mir und fragen, oder auch in der Gemeinde erlebe ich das immer wieder. Bruder Matthäus, welche Bibelübersetzung ist die richtige? Soll ich Luther nehmen? Soll ich Neue Weltübersetzung nehmen? Soll ich die Einheitsübersetzung nehmen? Soll ich Schlatter, Schlachter oder Elbefelder? Manche schwören da auf Elbefelder. Ich denke nur an Billy, der schwört, das ist die wahre Übersetzung, schwer zum Lesen. Aber du wirst sehen, weißt du, die Leute haben übersetzt, jeder Übersetzer. Wenn ich nur Elbefelder nehme, dann da ist ganz stark Vorherbestimmung drin und ist ganz stark also bestimmte Lehren drin. Dann die Pfingstler haben auch ihre eigene Bibelübersetzung, die Mülheimer Bibelübersetzung, weißt du, wo der Heilige Geist betont wird, mehr Geist und so weiter. Und Jehovas Zeugen dann, dass Jahwe statt Herr oder Gott oder sowas, dass der Name Gott richtig übersetzt wird. Niemand kann den Namen Gottes aussprechen, das ist alles auch Käse. Wer hat Gott gesagt, wie heiße ich? Ich bin der, ich bin und ich bin der Daseinende. So, ich kann Gott gar nicht aussprechen und übersetzen. Gott ist der Daseinende, der ist. Und dann sagt in der Bibel, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Also jeder muss seine eigene persönliche Gotteserfahrung machen. Ist jetzt der Name Gott richtig, wenn wir Gott sagen, oder ist Allah richtig? Als ich in Pakistan war und bei den muslimischen Ländern bin, dann beten die Christen in der Gemeinde, Pfingster und alles, die beten Allah. Das ist für die Allah, Gott. Das ist das Wort Gott für sie und so weiter. Als wenn Gott nicht wüsste, wie er heißt. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird selig werden. Du siehst, diese Verwirrung in christlichen, religiösen Lager ist so durcheinander, so massiv. Welche Bibelübersetzung, welche Bibelauslegung, was ist das Richtige? Wie erkenne ich den Willen Gottes? Ist das richtig übersetzt? Wisst ihr, mir ist egal, welche Bibel ich lese. Mir ist vollkommen egal. Selbst die schlechteste Bibelübersetzung ist sehr gut. Warum? Denn der Heilige Geist wird das Wort verklären. Und dann kannst du noch so stümpelhafte Bibelübersetzung, wenn es nicht gerade von einer Sekte ist, wirst du die Bibel lesen und der Heilige Geist wird zeigen, ist das von Gott oder ist es nicht von Gott? Du spürst es, ist das vom Herrn oder ist es nicht vom Herrn? Und selbst wenn du nur eine Bibelstelle zitierst, ist egal, ob auch wenn es nur ein Fetzen von einer Bibelstelle ist, aber wenn der Heilige Geist zu dir rüberspringt, dieser Funke, dann weiß es, das ist Gott. Aber wenn es, und manchmal sagt er, nein, das ist schon falsch, so kann das nicht sein. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis. Ja, ist die Bibel auch richtig überliefert? Und ich bin überzeugt, sie ist nicht richtig überliefert. Was heißt, jedes Mal, wenn ich was übersetze, kommt ganz was anderes raus. Auch wenn ich so, zum Beispiel das Wort Ehre sei Gott in der Höhe. Das Wort Ehre kann ich mit 28 verschiedenen Worten übersetzen. Und was? Jetzt musst du raussuchen, was ist das richtige Wort. Aber der Heilige Geist ist der Dolmetscher. Der Heilige Geist ist der Übersetzer. Der Heilige Geist sagt das, was richtig ist. Ehre sei Gott in der Höhe. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, wirst du die Bibel nicht verstehen. Das ist die beste Bibelübersetzung Käse. Nix. Verstehst du, kannst lesen, wirst nicht verstehen. Also wir brauchen den Heiligen Geist, um den Willen Gottes zu erkennen. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Wir sind schon beim Thema. Den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist wirst du nicht verstehen, wovon spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemandem? Du kannst die Bibel in der Hand haben. Siehst dieser Kämmerer aus Äthiopien, der liest die Bibel, die richtige Bibel, die richtige Übersetzung, hinten Hebräisch sogar. Der liest es und liest laut sogar noch. Er macht genauso, wie man machen sollte. Und dann fragt der Philippus, verstehst du auch, was du liest? Dann sagt er, wie soll ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Und dann kommt ein ganz geistgesalbter Bruder, dieser Philippus, ein Diakon eigentlich, der in der Suppenküche gearbeitet hat bis jetzt, kommt und erklärt, um was es geht. Und nach ein paar Minuten weiß der Mann genau, das Wasser, was muss ich tun, um mich taufen zu lassen. Da muss niemand groß predigen, da muss niemand was groß erklären. Du kommst plötzlich aufs Thema, auf den Punkt. Wenn der Heilige Geist in dir arbeitet, kommst du automatisch, unwillkürlich, ohne große Prediger oder große Evangelisten oder große Kommentare, kommst auf den Punkt. Das ist doch so fantastisch. Ich finde das geistliche Leben so aufregend. So aufregend. Der Heilige Geist es leitet und das leitet er individuell. Und da muss niemand sagen, jetzt bist du reif zur Taufe. Weißt du, wenn du spürst, jetzt bin ich reif, du spürst innen drin, dann muss man dich zurückhalten und sagen, warte mal, nicht so schnell. Wir müssen zuerst das Wasser warm machen. Oder Wasser einfließen lassen. Oder warten, bis es Sommer ist. Oder das Eis aufschlagen. Es gibt so viele Propheten heute und so weiter und so viele Weissagungen und so weiter. Was ist richtig, was ist wahr? Die können die besten Propheten zu dir kommen. Die können dir große Wahrheiten verkündigen. Wenn es nicht vom Heiligen Geist ist, du spürst, nee, danke. Du spürst und so weiter. Es ist nützlich, es muss vom Geist inspiriert sein, vom Geist rübergebracht werden. Und du fragst, was ist die Wahrheit? Diese große Pilatus-Frage. Was ist die Wahrheit in der ganzen Geschichte? Es gibt so viele Meinungen. Welche Meinung ist die richtige? Es gibt so viele Offenbarungen. Wenn ich dran denke, Hal Lindsey, sein Buch Alter Planet Erde, wohin? Da hat man so viel erzählt. Die Russen werden kommen, die werden bis zur Elbe kommen und so weiter. Und was alles so passieren wird nacheinander, so prophetische Auslegungen. Wie Malgo, mir stehen schon die Haare zu Berge, wenn ich so damals die Bücher gelesen habe. Heute ist alles Altpapier. Das kannst alles einstampfen. Ist schon alles überholt. Ist nichts passiert von dem, was geweissagt worden ist oder prophezeit worden ist. Nichts passiert von dem. Schade für das Papier, das bedruckt wurde. Und schade für das Geld, das du ausgegeben hast, um diese Bücher zu kaufen. Und schade für die Zeit, die du vertrödelt hast durch das Lesen dieser Bücher. Die haben dir nichts gebracht. Deshalb ist die Frage, was ist das Richtige? Ich bin in tiefen Russland. Hinter Ural bin ich im tiefen Russland. Und erzählt, dass die Berliner Mauer gefallen ist und so weiter. So ein paar Sachen zwar aus der Politik, was wir in Berlin erlebt haben damals am 9. November 89. Und dann sind Geschwister in der Gemeinde, die sagen, was ist da passiert? Die Mauer ist gefallen? Bei uns stürzen auch manchmal Mauern ein. Die haben nicht gewusst. Dann habe ich gefragt, jemand in der Gemeinde, einen Ältesten, sag mal, liest ihr keine Zeitung? Nö, sagt, bis zu uns kommt. Moskau ist so weit weg, haben sie gesagt. Bis zu uns kommt das alles gar nicht rüber. Ja, habe ich gesagt, aber ich müsste euch informieren, was in der Welt passiert. Oh, dann nimmt er seine Bibel. Da haben wir genug Information. Und sagt, also wenn der liebe Gott will, dass wir was erfahren, dann werden wir schon informiert werden. Und dann, wenn ich so Leute, also diese Untergrundchristen damals, als Tschernobyl war und so weiter, vielleicht habe ich keine Angst vor Tschernobyl und ich bin etwa vielleicht 60, 70 Kilometer von Tschernobyl in dort gewesen, in Ukraine und Weißrussland. Und nö, sagte, weißt du, wir beten über das Essen, wir segnen das Essen und der Herr behütet uns und wir sind noch nicht gestorben. Und wir sind noch nicht gestorben. Es ist interessant, wie die Menschen in anderen Kulturen, anderen Welten, vor allem so Untergrundchristen, wie die leben. Wir sind noch nicht gestorben. Oder der Herr wird uns schon sagen, wenn wir das und jenes machen müssen. Die nehmen das gar nicht so wichtig, die Dinge. Und wir machen oft so Drama, halten uns an den Kleinigkeiten und so weiter. So viele Meinungen, so viele Ansichten, so viele Formen, so viele Traditionen. Die einen beten im Knien, die anderen beten im Stehen, die anderen heben die Hände, die anderen falten die Hände, die anderen legen und klappen die Hände zusammen. Was ist richtig? Und dann beten Leute zu Gott im Namen des Herrn Jesus und dann durch den Heiligen Geist. Und manche beten zum Heiligen Geist und manche beten zu Jesus und andere beten zu Gott. Und andere sagen nur Herr. Was ist richtig? Wie erkenne ich den Willen Gottes, dass ich richtig liege? Weißt du, was du brauchst? Du brauchst ein Originalmeter. Auch dein Meter, guck mal, früher waren die Leute mit Ellen gemessen. Wenn jemand Stoff verkauft hat, gut war, wenn er kurz war und kleine Hand hatte, dann war kurze Ellen, hat er also besser einkaufen können. Und mit der langen Elle hat mehr gekriegt. Oder dann hat man Fuß gehabt. Das ist immer nach den Gliedmaßen des menschlichen Körpers. Und dann haben die nach der Französischen Revolution gesagt, nee, jetzt müssen wir Ordnung schaffen in dem ganzen System. Da kommt jeder mit der Elle, da weiß gar nicht, wie weit ist es und wie viel Ellen oder wie viel Fuß. Engländer zählen heute noch mit Füße. So und so viel Fuß hoch. Also was ist richtig? Und dann kamen die Franzosen, die waren die Ersten, dann haben sie einen Meter erfunden oder Meter ausgerechnet. Was ist ein Meter? So ein Pendel. Und dann diese bestimmte Stärke des Pendels. Und dann ist auf 90 Zentimeter, 90, also 0,094 Meter, also praktisch nicht ganz 1000 Millimeter, das ist ein Meter. Also das ist ausgemessen. Und das ist das Urmeter, das ist dann in Paris eingepackt gewesen. Und natürlich, dann haben die Deutschen auch ihre gehabt. Und dann haben wir per Los dann gelost, was für Maßnahmen. Und dann, bis man schließlich dann geeinigt hat, diese Völker sich geeinigt haben, wir bleiben auf dem Pariser Meter, diese 0,994 Meter, auf dem bleiben wir dann und ja, und jetzt sind wir da das Original und das wird überall angewendet. Das hat mit der Erdkugel was gehabt, das Ausschlagen der Erdkugel und so weiter, Erdumfang, so viele Sachen, was dahinter waren, wie die Philosophen das errechnet haben. Ist das jetzt richtig? Wir brauchen etwas, was original ist, was überall gilt, dass man sagen kann, hier von Hier in Berlin steht es, da waren die Deutschen, danach die haben ihre Maße ausgegeben in der Leipziger Straße. Da steht so ein Stein von hier, hat Touren und Taxis dann angefangen zu rechnen, von hier bis Paris ist so weit, von hier bis nach New York ist so weit, von hier bis nach London ist so weit. So dieser ausgerechnet, alles dann ausgerechnet festgelegt, so ist es soweit. Nachgemessen hat keiner. Hat jemand nachgemessen, wie weit von hier bis nach dort ist? Oder wir sagen, von der Erde zum Mond ist so und so viel so weit. Mit Laser versuchen sie zu messen, wie viel sich das verändert und verschiebt. Aber du glaubst es. Aber wir müssen irgendein Maß haben. Wir müssen ein Maß haben nach dem, was sich richten kann. So. Und so ist auch mit der Währung. Seit den 30er Jahren haben wir den Dollar als Leitwährung. Natürlich, es wird gedruckt und gedruckt. Und heute ist der Dollar auch nicht mehr wert wie Klopapier. Das ist nur noch bedrucktes Papier. So, aber Leitwährung. Gold war zeitlang das Maß aller Dinge und wahrscheinlich kommen die Leute wieder zum Gold und Silber zurück. Was brauchen wir, um den Willen Gottes zu erkennen? Das ist genau die gleiche große Frage, was uns bewegt heute. Was hat sich bewährt? Was ist richtig? Also, um den Willen Gottes herauszufinden, was funktioniert überall, so wie dieser Meter, überall, zu allen Zeiten, was allgemein ist, was man überall anwenden kann, was normal ist. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Und du erkennst den Willen Gottes, was normal ist. Denn Paulus schreibt im Römer 1, wenn du von Gott wissen möchtest, du erkennst Gott in der Schöpfung. Gott erkennst in der Schöpfung. Und schon die Natur lehrt euch schon also. Die Natur. Gott hat sich in der Natur versteckt. Gott hat sich überall verschlüsselt in der Natur. Und die Natur lehrt alles. Die Natur lehrt, die Trinität zum Beispiel, Dreieinigkeit, das lehrt die Natur. Wenn du einen Baum anguckst, Wurzeln, Stamm und Krone, wenn du morgens dein Frühstück einnimmst, was hast du? Schal, Eigelb, Eiweiß, auch wieder die Trinität. Und wenn du einen Menschen anguckst, der besteht aus Seele, Geist und Leib. Überall. Gott hat sich überall versteckt. Und wenn du willst, kannst Gott erkennen und finden. Was ist normal? So. Was ist normal? Was ist die Norm? Diese DIN-Norm, Deutsches haben die deutsche Industrienorm. So, es gibt zwei große Gebote, oder was heißt zwei große? Gott hat seine Gebote zurückgelassen und die gelten überall. Ob bei Juden, Moslems, bei wem auch immer. Die 10 Gebote, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen. Das ist also, was so allgemein ist, was überall gilt. Du musst nicht die Opferungsgesetze der Juden halten, aber die 10 Gebote, die sind nicht aufgehoben durch Jesus. Die waren schon immer, haben schon die Babylonier diese Regeln gehabt. Und jeder anständige Mensch fühlt es, also Lügen ist nicht gut, nur Verbrecher lügen und stehlen und morden. Und töten ist auch nicht gut. Und dann Vater und Mutter ehren. Das ist gut. Also, und du sollst heilig sein. Das spüren auch die Menschen. Wir müssen was Besonderes tun. Also jeder Mensch spürt, ich bin zu was Besonderem geboren und so weiter. Und dann hat Jesus und dann hat Gott auch gar nicht so 10 Gebote, das ist viel zum Auswendiglernen. Das ganze Gesetz, Moses und die Propheten und alles sind 2 Gebote zusammengefasst. Und ihr wisst, wie es heißt, du sollst Gott lieben von ganzer Seele, aus allen Gemütskräften und alles, was in dir ist. Und dann das Nächste, den Nächsten wie dich selbst. Wenn du das tust, erfüllst du alle Gebote Gottes. Gott lieben von ganzer Seele, aus allen Gemütskräften. Und weißt du, und dann, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du stehst ganz am Schluss. Zuerst kommt Gott, dann kommt der Nächste und du kommst. Das ist so, wie die Bibel da einteilt. Und wie dich selbst. Wenn du dich selbst nicht liebst, kannst du deinen Nächsten nicht lieben, kannst Gott nicht lieben. Also das ist dieser Dreiklang, das ist da. Diese Norm, die Gott zurückgelassen hat. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Also fang an, Gott zu lieben von ganzer Seele, ganzen Kräften, was du hast und so weiter. Komm mit in Übereinstimmung mit Gott, dass du im Gleichklang bist mit Gott. Und deine Nächsten wie dich selbst dann nachher. Und das, was du nicht möchtest, dass man dir antut, tut es auch niemand anderen an. Das ist ein ganz normales Gesetz. Da kannst du schon im Willen Gottes leben. Musst gar nicht so fromm sein. Manche Leute denken, sie müssen besonders fromm sein, besondere Offenbarung haben, besondere Erkenntnis haben. Nein, du musst nur anständig leben, dann bist du im Willen Gottes. Und der Herr sagt sogar, die Bibel sagt uns, und Heiden, die nicht gewusst haben, dass es einen Gott gibt, aber sie haben erkannt an der Schöpfung, an der Natur, was gut und schlecht ist, und haben das getan, sie haben das Richtige getan. Du musst also nicht in eine Kirche gewesen sein, um das Reich Gottes zu erreichen, zuerst einmal. Du musst nur anfangen, das, was du weißt, das, was du erkennst, umzusetzen. Und was du nicht weißt, wird Gott auch von dir nicht verlangen. Und wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel erwartet. Also wenn du den Namen Jesus mal irgendwann mal gehört hast, dann bist du verpflichtet, auch den Namen Jesus zu erwähnen und anzurufen. Aber wenn du noch nie was von Jesus gehört hast, stell mal vor, irgendwo in Afrika oder irgendwo im Dschungel, als die Welt noch nicht erforscht war, hast du doch keine Missionare in den dunklen Gebieten, diesen weißen Flecken auf der Karte hingekommen sind und die haben nichts von Gott gewusst. Aber die haben Gott angebetet, da muss doch einer sein, ein höherer Geist, ein höheres Wesen, eine höhere Macht. Die Indianer, verstehst du, Amerika ist erst 1500 entdeckt worden und so weiter. Die haben noch nie Christentum gehört und diese Inkas und Mayas und Azteken und so weiter. Und die haben noch nie was von Gott gehört, aber die haben Gottesfurcht. Denn jedes Volk hat Gottesfurcht und Ahnung, was Sünde und Sündenfall ist. Aber wenn du von Jesus gehört hast, bist du verpflichtet, den Namen anzunehmen, den Gott gegeben hat. Aber die haben es nicht gewusst. Und Gott wird sie nicht zur Rechenschaft ziehen, weil sie nicht gewusst haben. Die werden vielleicht uns zur Rechenschaft ziehen und sagen, also horcht mal, ihr Weißen. Ihr habt 1500 Jahre gewusst, wer Jesus ist und habt den Leuten nichts gesagt. Habt euch nicht auf den Weg gemacht. Habt die Leute nicht besucht. Ich war nackt und habe mich nicht besucht, ich war im Gefängnis, ich war in Unwissenheit und habe mir nicht das Evangelium gepredigt. 1500 Jahre hat es gebraucht, bis man dann nach Mexiko kam und zu den Mayas, Inkas und Azteken kam und so weiter. 1500 Jahre oder dann denk nur andere Gebiete. So, wir sind verantwortlich, dass die von Jesus hören und dass die von Jesus gehört haben, auch was mit Jesus anfangen. Wer den Sohn Gottes aufnimmt. So, wir haben eine große Verantwortung und die Gebote Gottes sind, du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist, und der Herr sagt, meine Gebote sind nicht schwer, mich lieben von ganzem Herzen. Menschen sind überall gleich, da ist kein großer Unterschied. Alle sind Sünder und Mangel des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Jesus ist für alle Menschen gestorben, auch die, die nichts von Jesus gehört haben. Ist auch für die gestorben. Gott gab für die ganze Welt seinen Sohn. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der absolute Wille Gottes. Also wenn du fragst, was ist der Wille Gottes? Das ist es, was ich dir gesagt habe. Dass sie den einen wahren, lebendigen Gott erkennen, dass er Gott ist. Auch wenn sie nicht wissen, wie er heißt. Ist gar nicht so wichtig, wie er heißt jetzt im ersten Augenblick. Dass er nur weiß, ich bin der daseiende Gott. Und das ist interessant. Er hat dem Moses keinen Namen gegeben. Er würde sagen, ich heiße Christoph oder ich heiße so und so weiter. Nur bei Jesus hat Gott den Namen gegeben. Und die Engel sagten, du sollst ihn Jesus nennen und er wird sein Volk, das sind die Juden zuerst einmal, nicht die ganze Welt, die Juden, sein Volk selig machen von ihren Sünden. Denn die Juden hatten ein Gesetz, die Heiden hatten kein Gesetz. Die Heiden brauchten die Erlösung gar nicht als solches vom Fluch des Gesetzes. Denn verflucht ist jeder, der am Holz hängt und so weiter. Aber die Juden hatten es und die Juden mussten erlöst werden durch Jesus Christus. Aber der Jude, was ist der Jude? Das ist nur ein Teil der Menschheit. Und wenn Jesus für einen Teil der Menschheit stirbt, stirbt er für die ganze Menschheit. Für alle. So, was ist der Wille Gottes? Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt also, sie haben nicht die Wahrheit, sie müssen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass Gott hilft. Also wenn du wissen möchtest, was ist der Wille Gottes, alles was gut ist, ist für mich Gottes Wille. Alles was schlecht ist, ist nicht Gottes Wille. Wem das gehört, das Schlechte, dann lass mal über, der soll es behalten. Wir wollen das Schlechte nicht haben, dem Teufel gehört es letztendlich. Und er ist der Urheber alles Übels auf dieser Welt. Aber Gott will das Gute. Und wenn du anfängst zu fragen, was ist gut? Ist es gut, wenn ich jemanden beleidige? Ist es gut, wenn ich jemanden kränke? Ist es gut, wenn ich Übles über den anderen rede? Ist es gut, wenn ich ihn verleugne und verrate? Ist das gut? Verstehst du, ich muss nur fragen, ist das gut, was ich jetzt tue? So, wenn wir wissen, was der Wille Gottes ist, können wir unser Leben demnach ausrichten, können wir unsere Arbeit richtig tun, können wir richtig sprechen und richtig verhalten. Ist Lästern, Spotten und so weiter, alles durch Kakao ziehen, alles kritisieren, ist das richtig? Ist das gut? Also wenn ich weiß, was richtig und gut ist, habe ich schon sehr viel vom Willen Gottes erfahren. Da muss ich nicht einmal die Bibel lesen. Versteht ihr mal? Ich will euch etwas auf den Weg geben, damit ihr was anfangen könnt. Also ich habe zeitlang alles in der Bibel gesucht, was ist richtig, was darf ich nicht, bis mir jemand sagte, suche das Gute, rede das Gute, denke das Gute, handle gut und du wirst sehen, Gott wird mit dir sein. Er hat eine ganz tolle Anweisung gegeben, gar nicht so kompliziert alles machen. Fang an, das Gute zu suchen. Und dann diese Frage, was würde Jesus tun? Denn nur einer ist gut. Und das ist der Vater im Himmel und unser Herr Jesus Christus. Was würde Jesus tun? Und als ich das begriffen habe, da bin ich in 0, nichts vom Rauchen frei geworden, in 0, nichts bin ich von anderen Leidenschaften freigekommen. Dann habe ich immer gefragt, was würde Jesus tun? Mein Vater, wir lebten damals in Bayern, wir haben Zeugnis gegeben anderen Leuten, mach Bier auf dem Tisch, das gehört in Bayern einfach am Tisch. So ohne Bier kann man gar nicht aushalten. Und so, und mein Vater wollte da jemand so Zeugnis geben und mach Krug, also Bierkrug auf dem Tisch und so weiter und wir geben Zeugnis. Und plötzlich sagt der Herr, oder zu meinem Vater, sagt er, also wir können nicht mehr so machen, wie wir das jetzt machen. Jesus mit einem Mass Bier, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wir haben zuerst mal diskutiert, ich habe nichts gegen Bier trinken, aber Zeugnis geben soll dienen und so weiter, mit Masskrug da, verstehst du, und anstoßen, Prost, und dann missionieren. Und dann haben wir aufgehört mit diesem Blödsinn. Und gesagt, Gott ist ein heiliger Gott. Und man muss rausfinden, was ist der Wille Gottes. Und wir haben dann ein Stück Heiligung erfahren, was Heiligung ist. Also ich kann den heiligen Gott nicht so weltlich, allgemein vorstellen, also dass man Maß, ist nicht keine Sünde, aber kannst du dir vorstellen, dass Gott mit dem im Oktoberfest so anstößt und Gott das machen würde? Gott ist ein heiliger Gott. Er achtet sogar auf das Feuer, dass du kein fremdes Feuer nimmst, nicht irgendwo was selbst machst, sondern dass er alles anzündet und er alles in die Bewegung bringt. Also heilig, also gut, richtig und heilig. Wenn du diese Kriterien irgendwo in deinem Leben einbaust, dann weißt du, oh, das ist nicht, dient nicht zu meiner Heiligung. So würde sich Gott nicht benehmen. Wenn du als Menschenform Gott wärst, würde sich Gott nicht benehmen. So, einfach nachfragen, was ist gut, was ist richtig, was ist heilig? Da hast du schon so viel Stoff. Und kannst ganz schnell den Willen Gottes rausfinden. Muss natürlich in die Wüste gehen und drüber meditieren und nachdenken. Was ist gut? Was ist gut für mein Leben? Was ist gut für meine Gesundheit? Was ist gut für meinen Schlaf? Was ist gut für meinen Körper? Fang an, darüber nachzudenken. Was ist gut für meinen Körper? Gott hat dir den Körper gegeben und er wird eines Tages sagen, bring mir den Körper her. Was hast du damit gemacht? Verraucht, versoffen, verfressen? Wie hast du den Körper, das ist der Tempel meines Geistes, dein Leib ist dein Tempel. Was hast du aus meinem Tempel gemacht? Eine Mördergrube. Also es ist nicht nur, dass du dort Geschäfte treibst, nein, so wie wir das heute gehört haben, mein Haus zu einer Räubergrube gemacht. Aber solche Gedanken, weißt du, plötzlich wirst du sagen, nein, diese Filme, ich habe nichts gegen Fernsehen, aber diese Filme würde ich nicht angucken. Kann Jesus diesen Krimi, diese Mordgeschichte angucken, würde das angucken? Oder Kino? Würde Jesus das tun? Würde das machen? Und das ist was heilig, wenn du dann plötzlich vorstellst, mit den Augen Gottes alles zu sehen. Würde Gott das dulden, zulassen, akzeptieren, glücklich sein, sagen, Kinder, das ist gut, guckt euch noch mehr XY. Und geht dem allem nach. Weißt du, wir müssen zuerst mal wissen, wo wir hinwollen. A, von A zu B. Von dieser Erde, vom Leopoldplatz zum Himmel. Das ist unser Weg. Und so wie du nach Hause fährst, du weißt auch, wo du hin willst. Du fährst hier weg und du gehst dorthin, wo du wohnst. Du gehst deinen Weg, du kannst manchmal ein bisschen Umleitung machen zwischendurch und mal den Weg nehmen. Es gibt verschiedene Wege. Ich weiß immer noch nicht, welcher der kürzeste Weg ist. Ich habe 3 Wege jetzt diese Woche ausgemessen. Wie komme ich hier am nächsten, weil ich meine Kilometer aufschreiben will und sparen will. So, ich habe es noch nicht rausgekriegt, welcher Weg. Manchmal bin ich auf einem schneller, auf dem anderen, da muss ich mehr warten. Und ein Weg ist vielleicht gefährlicher, da muss ich mehrmals Vorfahrt beachten. Und muss mal Halt machen und bei der anderen habe ich mehr Ampeln. So verschiedene Wege. Aber wir müssen ein Ziel haben. Wie komme ich dorthin? Und du findest den Willen Gottes, wenn du weißt, wofür ich bestimmt bin. Also wenn du weißt, ich bin für den Thron Gottes bestimmt. Mein Leben ist nicht für diese Welt. Mein Leben ist nicht zu schuften und zu arbeiten und Geld zu verdienen, was zu sparen. Und am Schluss bleibt nichts mehr übrig. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Mein Auftrag ist, wir sind hier auf dieser Erde, nicht einen großen Namen uns zu machen. Wir sind auf dieser Erde, dass wir zum Thron Gottes ankommen. Und wie komme ich zum Thron Gottes hin? Was muss ich alles tun? Und ein Punkt ist, um den Willen Gottes wirklich zu erreichen, also der Weg zum Thron Gottes ist ein beschwerlicher Weg. Es ist ein Aufstieg. Da muss ich so viel loslassen. Kann ich das nicht mitnehmen? Kann ich das nicht mehr mitnehmen? Der Weg ist eng oder schmal. Die Pforte ist eng und wenige sind, die darauf wandeln, sagt Jesus. Also du kannst nicht mehr alles mitnehmen. Wenn du von hier nach drüben möchtest, zu Jesus, den kürzesten, den besten, den schönsten, den sichersten Weg nehmen möchtest und wirklich auch das Ziel erreichen möchtest, kannst nicht mehr alles mitnehmen. Da musst du anfangen zu sortieren, das ist mir wichtig und das ist mir unwichtig. Das brauche ich für unterwegs. Da musst du es einteilen, schaffe ich es nicht. Dann musst du mit deinen Kräften haushalten. Der Wille Gottes ist, dass du anfängst, mit deinen Kräften zu haushalten. Nicht erst nachher, wenn nichts mehr da ist, sondern solange noch was da ist, dass du anfängst, da was zu tun. So, und dass du ein Ziel hast. Eigentlich, die meisten Leute bringen nichts fertig. Und ich kann dir gleich sagen, welche Leute was fertig bringen und welche Leute nichts fertig bringen. Wenn Leute zu viele Ziele haben, erreichen sie gar nichts. Du musst ein Ziel haben und das Ziel konsequent verfolgen. Gott will uns ganz haben. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Und es werden nicht alle die Herr, Herr sagen. Aber dann sagt derselbe Jesus, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, Gott oder Mammon. Gott will seine Leute persönlich haben, ganz individuell. Er will mit uns persönlich reden. Das ist der Wille Gottes. Er will mit mir sprechen. Nicht mit alle, mit mir. Und nicht zu allen, sondern zu mir. So, Gott ist ein persönlicher Gott. Ich bin, der ich bin. Ich bin der Herr, dein Gott, heißt es immer wieder. Ich bin der Herr, dein Gott, nicht deren ihr Gott. Du musst nicht nach anderen ihrer Götter richten. Weißt du, wir haben vielleicht keine anderen Götter, aber wir tun, was Gott den anderen gesagt hat. Und wir fangen an, die anderen zu kopieren und so weiter. Und dann haben wir lauter fremde Götter. Wenn ich all das tun würde, was die Leute alles erlebt und erfahren haben, geschrieben haben und gedichtet haben, erfunden haben, entwickelt haben, da wäre ich inne, da wäre ich verrückt. Aber Gott sei Dank, Gott redet zu mir. Und ich muss nur das tun, was Gott zu mir sagt. Und nicht, was er zu den anderen gesagt hat. Es ist schön anzuhören, was der dem und der und dieser gesagt hat. Ist okay. Das kann ich vielleicht vergleichen. Kann ich vielleicht gucken, mir hat er das nicht gesagt. Aber das könnte vielleicht stimmen. Vielleicht kann ich das, weißt du, orientieren. Der ist den Weg gegangen. Vielleicht kann das mich auch dorthin bringen. Wenn es gut ist, warum nicht? Weißt du, was die Bibel sagt? Prüfet alles. Wir sollen alles prüfen und das Gute behalten. Du siehst also wieder, wir kommen wieder auf diesen Punkt, gut, richtig und heilig. Du sollst das Gute behalten. Vielleicht ist es gut. Warum soll ich das nicht machen, wenn es gut ist, wenn es mir schmeckt und fördert und gesund hält und was weiß ich alles? So, ich bin auch so ein Experte. Wenn mir jemand erzählt, das hat mir geholfen, habe rote Backen gekriegt dadurch. Warum soll ich nicht rote Backen kriegen? Nehme ich auch dieses Medikament. Oder Vitamine oder was es auch ist. Aber ich muss selber austesten und plötzlich merke ich, Mensch, ich bin auf das Zeug allergisch. Ist nichts für mich. Ist nicht gut für mich. Das mag für den anderen gut gewesen sein, aber nicht für mich. So, Gott führt jeden anders und zwar ganz persönlich. Er führt die ganze Welt. Die ganze Welt hat er in seiner Hand gewiss. Aber er führt auch individuell. Und da heißt es, welche der Geist Gottes leitet. Welche? Das sind nicht alle. Aber welche er leiten kann. Er leitet alle auf gleiche Art. Durch Einsicht und Erkenntnis. Das ist, wie Gott uns leitet. Dass wir plötzlich einsichtig werden. Nee, das ist nicht. Also, das mache ich nicht mit. Und du hast ein Aber. Das widert dich an und du sagst, nee, da mache ich nicht mit. Er führt uns so weit, wie wir Licht haben, wie wir offen sind dafür und mitmachen und mitgehen, inwieweit wir mit ihm zusammenarbeiten. Er führt uns schrittweise. Erwarte nicht so 7 Meilen Schritte da, verstehst du, dass du gleich so alles überspringst. Gott überspringt gar nichts und was du überspringst, das rächt sich bitter in deinem Leben. Denk nur an die Schulzeit, da wo du geschlafen hast und nicht in die Schule gingst, die Woche, die fehlt dir nachher. Und dann musst du büffeln und arbeiten und dass du nacharbeitest und nachsitzt. Alles, was du überspringst, ist nicht gut. Gott überspringt nichts. Das ist, was ich auch weiter sagen möchte. Er überspringt absolut nichts. Wenn du kannst mal so zwei Treppen auf einmal nehmen und vielleicht auch drei Treppen, aber das rächt sich, bevor du oben bist, dann kriegst du keine Luft mehr. Und so viele haben keine Luft mehr, keinen Geist mehr, keine Kraft mehr, weil sie haben sich verausgabt. Gott führt uns schrittweise. So wie deine Tage, so auch deine Kraft, heißt es einmal in der Bibel. Gottes Maß, und wenn wir jetzt den Willen Gottes erkennen wollen, weißt du, ganz natürlich, ganz normal den Willen Gottes zu erkennen, ohne irgendwelche super Offenbarung, dass da einem, mir ist ein Licht aufgegangen, eine Erleuchtung. Die Erleuchtung sollst du kriegen auf ganz einfache Art und Weise. Das Maß Gottes ist Liebe. Das ist das Maß Gottes. Alles, was nicht Liebe ist, was nicht aus Liebe ist, ist für die Katz. Ist vergeblich, vergiss es. Gottes Maß ist Friede. Also wenn ich eine Entscheidung treffe und ich habe keinen Frieden, Finger weg. Gott ist ein Gott des Friedens. Also Gott ist gut und also das Gute von Gott. Und Gott ist Freude. Was mich traurig macht, ist nicht von Gott. Was mich vielleicht traurig macht, Mensch, ich hätte schon viel früher Gott mein Leben geben sollen. Hätte viel früher anfangen sollen mit dem Glauben oder was weiß ich. Das ist vielleicht diese göttliche Traurigkeit. Aber normalerweise, es ist Freude. Der verlorene Sohn kommt nach Hause, es ist Freude. Und er ging fröhlich seine Straße weiter, der Kämmerer. Also ein Zeichen, dass Gott, dass wir im Gottes Willen sind, dass Gott uns leitet und führt ist, das ist gut. Wie heißt es am Apostelkonzil? Es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Also wenn es dir nicht gefällt und dem Heiligen Geist nicht gefällt, ist nicht von Gott, egal was es ist. Aber die haben sich zuerst gezankt, so gestritten. Weißt du, so, wie entsteht eine Meinung? These, Antithese, Synthese. Zuerst, ja, so, nein, wir können auch so machen. Und dann findet man in der Mitte sich irgendwo zusammen. So war es auf dem Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, da war es so. Und dann haben sie diskutiert und der Jakobus ganz fest da drei. So ist es, meine lieben Geschwister, ich als Bruder Jesu, ich weiß, wie es richtig ist. Ich bin 18 Jahre mit ihm oder 30 Jahre mit ihm zusammen gewesen. Und dann kommt Petrus wieder. Und er sprach, wie Gott ihn geführt hat, wie Gott ihn geleitet hat, was Gott ihm offenbart hat da, als er zum Cornelius gehen musste. Und da heißt, als Petrus gesprochen hat, und sie schwiegen alle. Ist das nicht schön? Und Jakobus und die ganze Bagage, die ganzen, die sich erhitzt haben, erhitzt sich nicht so viel über religiöse Sachen. Lass den Heiligen Geist sprechen. Lass die Erfahrung sprechen. Und die Erfahrung ist, wie wir den Willen Gottes erkennen. Aus der Erfahrung. Petrus trat auf, nicht was unser Gesetz sagt, was unsere Alten sagen und unsere Ahnen gesagt haben und das, was Wort Gottes sagt, sondern wie hat Gott mich geführt? Und Gott führt jeden individuell und jeden anders. Und dann kommt Petrus und sie schwiegen alle. So erkennst du den Willen Gottes. Du bringst alles zum Schweigen zuerst einmal, wenn du die Erfahrung hörst, wie Gott dich geführt hat. Weißt du, Gott hat den Paulus auch ganz anders geführt. Weißt du, diesen extremen Pharisäer, ich verstehe nicht, wie konnte sich der Mensch überhaupt bekehren? Vom Pharisäer zum Christentum. Aber das hat Gott gemacht, seine Erfahrung. Und dann sagte ich, achte alles für Kot. Und dann plötzlich, von heute auf morgen, ja, fängt an, den Willen Gottes zu tun. Nicht, vielleicht nicht gleich sofort, aber dann geht er 3 Jahre nach Arabien, irgendwo in der Wüste, und dann studiert er Inspiration. Und ich habe es vom Herrn empfangen. Wie führt Gott? Du empfängst vom Herrn. Du bekommst göttliche Erfahrungen. Gott führt durch Erfahrung dich weiter. Und dann war er noch irgendwo anders und so weiter. Und dann geht er noch mit den Brüdern und er hält sich mit Jakobus und Petrus und da sind sie übereingekommen. Bruder, geh so, das ist der Weg. Es ist erstaunlich auch, dass Petrus und Jakobus einverstanden waren, dass Paulus zu den Heiden geht. Die haben die Welt aufgeteilt. Wir bleiben bei den Juden und du gehst zu den Heiden. Also du siehst das so, wie das alles so funktioniert im Reich Gottes. Wie erkenne ich den Willen? Weißt du, da ist Zank und Streit irgendwo. Ich denke nur an Abraham und Lot. Da streiten sich die, nicht Abraham und Lot. Lot und Abraham streiten sich nicht. Aber die Knechte, die Schäfer oder die Hirten, die streiten sich. Und da ist immer ein Krach mit den Weiden, da ist zu wenig Platz und so weiter. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Gott führt uns individuell. Und es kann sein, dass Probleme auftauchen. Da streiten sich die Knechte. Da ist, mein Gefühl geht mir durch und ich ärgere mich ständig jeden Tag, ständig diesen Ärger, muss ich diese Klagen mir anhören, diese Briefe lesen und die negativen Berichte da hören und lesen. Und dann haben die beiden sich zusammen, auch wenn sie verwandt waren, sitzen sie mal zusammen, Tasse Tee und dann unterhalten sich, du Lot, wäre es nicht besser, wir trennen uns, du gehst links und ich gehe rechts, oder du gehst rechts und ich gehe links. Also, weil du ja jünger bist, du darfst wählen und mir ist es egal, Gott wird mich überall segnen, ich werde überall durchkommen, also wähl, was du willst. Und dann sagt Lot, Sodom, das gefällt mir, dort ist Markt, dort habe ich Gymnasium für meine Kinder und dort habe ich das und das und das und das. Ich gehe nach Sodom. Also in Ordnung, geh, links oder rechts. Du siehst also, wie erkenne ich den Willen Gottes, dass man auch sagt, also wir trennen uns. Auch Trennung ist im Willen Gottes manchmal, wenn du merkst, das geht nicht mehr so, es funktioniert nicht mehr so. Bevor wir uns kaputt machen, bevor wir uns die Köpfe einschlagen, wir gehen mal, der eine geht links und der andere geht rechts. Und das sind Frieden. Und ich segne dich und du segnest mich. Du siehst das, wir sollten etwas tun im Frieden. Gott ist ein Gott des Friedens. Wenn wir das nicht im Frieden tun, im guten Einvernehmen, dann wird es nie funktionieren. Gott kann uns nie segnen, wenn es nicht im Einvernehmen ist. Und so auch die Apostel, Petrus und Jakobus, wir gehen zu den Juden und sie sind auch nicht rübergegangen zu den Heiden. Die haben immer unter den Juden missioniert. Und Paulus hat aufgepasst, dass er nicht zu den Juden geht. Paulus ist nie zu den Juden gegangen. Nach Jerusalem, da hat er Probleme bekommen, als er nach Jerusalem ging. Wurde verhaftet und kam in die Gefangenschaft. Aber normalerweise, er ging immer zu den Heiden. Natürlich hat er die Juden zuerst aufgesucht, denn den Juden muss das Evangelium zuerst gepredigt werden. So, Gott führt uns also durch das Gute, durch Liebe, Liebe zur Schöpfung, Liebe zum Mitmenschen, Liebe zu der Sache, Liebe zur Idee, alles, Liebe zur Gemeinde, Liebe zum Bruder und Schwester. Gott führt uns durch die Liebe und dann durch den Frieden. Also das, die Kriterien. Wenn du herausfinden willst, so ein Kompass, Gott hat in uns so einen Kompass eingebaut, wir müssen nur darauf achten. Ist das gut? Ist das Liebe? Ist das Friede? Ist das Freude? Natürlich gibt es noch viel mehr. Kann selber raussuchen. Nimm Konkordanz und bete und frag, was ist für mich? Und Gott wird nie über das Gute hinausgehen. Wenn es von Gott sein soll, wird nie über die Liebe hinausgehen, dass er sagt, du musst dir hassen. Nein, liebe deine Feinde sogar. So, über den Frieden. Im Psalm 32, Vers 8, Gott verspricht sogar, ich werde dich unterweisen und lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich werde dich mit meinen Augen leiten. Siehst du es? Ich werde dich unterweisen. Du musst nur losgehen. Du musst nur anfangen, was zu tun. Wenn du den Willen Gottes erkennen möchtest, du musst etwas anpacken. Irgendetwas anpacken. Und dann wirst du schon merken, ob das gut oder schlecht ist. Ob das Liebe ist. Ob das Friede ist. Ob das Freude ist. Und wenn du diese Kriterien nicht hast, du weißt, es war nicht der Wille Gottes. Und Gott wird uns nicht leiten. Gott passt auf uns auf. Gott lehrt uns. Und dann passt er auf uns auf, kontrolliert uns und sagt, du, horch mal, was du da gemacht hast. Nee, das ist nicht gut. Gott experimentiert nicht, aber er lässt dich experimentieren. Um den Willen Gottes zu erfahren, müssen wir in die Schule Gottes gehen. Da müssen wir manchmal Hausaufgaben machen und selber probieren. Es ist so wichtig, um den Willen Gottes rauszukriegen, du musst probieren. Und probieren geht über Studieren. Auch im Geistlichen. Weißt du, du kannst die Theologie studieren und was weiß ich alles. Das nützt nichts. Viele Theologen haben Wort Gottes studiert und wissen immer noch nicht, wo es lang geht. So, wir müssen von Gott informiert werden. Gott muss unterweisen. Ich will dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Was sein Wille ist, das musst du dann persönlich rauskriegen. So dass du die Wünsche Gottes von seinen Augen ablesen kannst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Weißt du, der winkt dir zu und blinkt dir zu und blinzelt dir zu, dann weißt du, das ist richtig. Wenn er mit dem Kopf schüttelt und sagt, nee, dann weißt du auch, dass es nichts ist. Weißt du, und so mit meinen Augen will ich dich leiten. Bei meiner Frau, als ich dann junger Prediger war, ich musste nur etwas sagen und der hat so gemacht und wusste ich, jetzt gibt's ihm. Jetzt kannst du weiter sagen. Mach das so, war bei mir das Zöpfchen runter. weil sie mit dem Kopf geschüttelt hat. Du, weißt du, und so ist auch der Herr. Der Herr nicht mit Worte, der Herr leitet uns mit seinen Augen. Entweder sagt er nee, schüttelt mit dem Kopf, oder er bejaht und unterstützt uns so, und du weißt ganz genau, wenn du diesen Winke vom Herrn hast, diese Augenkontakt, und ich will dich mit meinen Augen leiten. Gott leitet uns mit den Augen. Wir müssen nur gucken, wie schaut er hin, wie sieht er das Ding, wie beurteilt er die Sache. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Also, und du wirst dann gut geleitet. Er freut sich, und seine Augen glänzen und glitzern und strahlen. Sind wie Feuerflammen vielleicht. So, um von Gott zu lernen, müssen wir uns sehr viel Zeit nehmen, denn er wirkt aus dem Verborgenen heraus. Es geht gar nicht so, dass du da irgendwie was in der Hand hast. Gott gibt dir nichts schriftlich. Die erste große Offenbarung, was wir von Gott haben, war nicht schriftlich. Die Menschen haben natürlich aufgeschrieben, damit sie ja nichts vergessen. Aber eigentlich, du brauchst nichts Schriftliches. Der Geist Gottes gibt deinem Geist Zeugnis. Du brauchst nicht kein Papier. Verstehst du, was nützen dir die ganzen Diplome und die ganzen Zeugnisse und die ganzen Papiere? Kannst du damit was anfangen? Ich kann mit meinen Papieren auch nicht viel anfangen. Kann ich Wände tapezieren, kann sagen, guck mal, das habe ich alles geleistet, das habe ich alles gemacht. Das sind schöne Fotos, das kann ich angucken. Aber weißt du, aber was du erlebt hast, das hast du erlebt. Und aus den Erlebnissen heraus wächst die Führung Gottes, die Leitung Gottes, aus der Erfahrung heraus. Am Anfang habe ich auch gedacht, wie arbeitet Gott, wie funktioniert Gott, bis ich angefangen habe zu arbeiten für den Herrn. Bis ich zum ersten Mal mit jemandem betete und die Hände auflegte und Gott heilte oder am anderen Mal nicht heilte. Auch das ist Führung und Leitung Gottes, und da ist nichts passiert. Dann habe ich gemerkt, ja, du hast falsch gebetet, wo ist jetzt richtig beten? Anders Anlauf nehmen. Um von Gott geführt zu werden und so weiter, müssen wir bestimmte Lektionen zuerst mal durchnehmen. Bestimmte Lektionen durchnehmen, wissen, was er uns für uns vorgesehen hat, diese Lektion, so Vorgabe. Schulplan, Studienplan, sein Studienplan müssen wir sehen. Wir müssen also erfahren, was hat er für mich vor? Wo will er mich einsetzen? Eigentlich, das ist auch sehr wichtig, dass wir rauskriegen, wo will der liebe Gott mich einsetzen? Zu welcher Aufgabe? Was hat er mir anvertraut? Und meistens, wenn Gott einen führt und leitet, fängt er ganz klein an. Er nimmt zuerst den kleinen Finger. Zuerst macht er so, winkt dir so ein bisschen, lockt dich irgendwo. Mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. So, und dann fängt er ganz klein an, meistens mit so Drecksarbeit. Bist du bereit, Drecksarbeit zu machen? Wir würden gerne da den König die Füße küssen, aber so weit kommst du gar nicht zum König. Zuerst musst du im Pförtner im Hause Gottes sein. Und dann musst du da als Pförtner zuerst mal sein. Und David sagt, das will ich will nicht in den Palästen der Gottlosen wohnen, ich möchte Pförtner in deinem Hause sein. Und das fängt damit vielleicht an, mit ganz kleinen Diensten, mit ganz kleinen Verpflichtungen, mit ganz kleinen Verantwortungen. Weißt du, ich konnte meinen Kindern auch nicht gleich Zentnersack auf die Schulter legen und sagen, so, trag das mal. Es fängt zuerst mal mit einer Tüte oder mit Beutelchen oder ganz kleinen Sachen, dass wir bestimmte Aufgaben einüben. Der Wille Gottes muss auch eingeübt werden, eintrainiert werden. So, wir müssen uns gewöhnen daran. Um Gott kennenzulernen und zu erfahren, muss ich mir Zeit nehmen, sehr viel Zeit mitbringen. Die meisten Leute laufen weg, sobald es heiß wird. Sobald das heiß wird, setzen wir uns hin, wir schreiben jetzt einen Test. Da sind sie nicht mehr da, weil keiner die Prüfung haben will. Wir haben Angst vor Tests. Aber gerade die Tests sind, die uns nachher später im Leben dienen werden. Dann kannst du sagen, ich habe hier ein Diplom. Ich habe die Prüfung bestanden. Gott muss uns sehr viel nachlaufen. So, er muss uns sehr viel nachlaufen. Wann machst du eigentlich deine Hausaufgaben? Muss uns immer wieder erinnern. Weißt du, wir müssen Zeit nehmen uns für die Sache Gottes, verlangen und Sehnsucht nach dem Herrn haben, Lust am Herrn haben. Hab deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Wir müssen seine Realität kennenlernen wollen und so lange einfach sitzen und warten, bis Gott sich offenbart. Ich denke nur an Moses mit diesem brennenden Busch. 40 Jahre sitzt da unten. Er weiß, dass er berufen ist. Es nützt dir nichts, wenn du weißt, dass du berufen bist. Du musst auch die Berufung ausleben. Und zuerst mal bis zu dieser Berufung kommen. Moses spürte innen drin, ich bin der Erlöser Israels. Ich werde Israel aus Ägypten rausführen. Deshalb hat er die zwei Leute, oder den einen auf jeden Fall, umgebracht. Er wollte Befreier werden. Er hat Befreiungstheologie gepredigt. Und dann macht er Fehler. Und dann ist er in der Wüste und muss jetzt begreifen, was ist es. Und dann kommt Gott zu ihm und dann macht Gott ihn fest. Und jetzt gehst du zu Pharao, nicht mehr in deiner Kraft, sondern in meiner Kraft. Und dann muss er sich von Gott ganz abhängig machen und muss den Stab hinwerfen. Das ist die erste Reaktion, die erste Handlung, wie er Gott kennenlernt, wie er den Willen Gottes empfängt, wie er Gott den Willen Gottes erlebt. Er schmeißt seinen Stab hin. Da passiert ein Wunder, ein Geheimnis. Da wird der Stab zur Schlange. Und dann sagt der liebe Gott, und jetzt packst du, und das ist das Verrückte, das macht man in der Natur nicht, du sollst die Schlange am Schwanz packen. Praktisch von hinten. Das Pferd von hinten aufsäumen, würde ich sagen heute. Schmeißt hin und dann nimmt er, und als er dann zum Pharao geht, da weiß er ganz genau, ich habe die Schlange am Schwanz. Ich habe sie nicht so, wie man die Schlange normalerweise hält. Die Schlange hält man am Kopf, damit sie einem nichts tut. Aber so, ich bin der Gefahr ausgesetzt, ich habe die Schlange am Schwanz. Und immer wieder, wenn er diesen Stab da hielt und so weiter und den Stab gebrauchte, und den Stab gebrauchte für fast alles, was er tat, als Befreiungszeichen und so weiter, wie erkenne ich den Willen Gottes? Von hinten erkennst du den Willen Gottes. Von hinten siehst du, hier war der Herr. Und dann eines Tages betet er, Moses, nachdem er schon einige Sachen mit Gott erlebt hat, Herr, hast du einen Wunsch, Moses? Ja, ich habe noch einen Wunsch, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Dann sagt Gott zu ihm, und hör mal, das sagt er auch zu dir, du kannst meine Herrlichkeit sehen, aber du kannst mich nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich werde vorübergehen und du wirst hinterher sehen, dass ich hier durchgegangen bin. Eigentlich, du erfährst, ob das richtig war oder falsch, ob die Kirche richtig war oder falsch war, ob das, was gepredigt wurde, falsch oder richtig ist, ob die Bibel, die du liest, richtig oder falsch ist, das erfährst du erst hinterher, wenn du es getan hast, wenn es passiert ist, wenn es vorbeigegangen ist. Also glaub doch nicht, dass Gott alles dir im Voraus sagt, er lässt dich probieren. Für ihn ist alles klar, aber bei dir noch nicht. Und bei mir, bei uns. Wir müssen zuerst also experimentieren. Um Gottes Willen zu erfahren, muss ich zuerst seinen Willen tun, ein Stück weit probieren. Ist es so oder ist es nicht so? Habe ich richtig gehört? Habe ich richtig verstanden? Hat er wirklich zu mir geredet oder habe ich nur fantasiert und geträumt? Viele Menschen träumen und denken, dass der Traum, den sie da träumen, dass es von Gott ist. Das ist aus dem Bauch, hast zu viel Erbsen gegessen. Ja, das ist kein Problem. Das ist okay. Oder musst du was vorstellen und so weiter und dann träumst und denkst, es war vom Herrn. Nein, das musst du ganz genau wissen, wenn es vom Herrn ist. Wenn es vom Herrn kommt, dann kommt es zwei oder dreimal ganz besonders. Also wenn Gott geredet hat, kommt zwei oder dreimal ganz besonders. Und wenn du bestimmte Situationen, bestimmte Sache zwei, dreimal erlebst und sich wiederholt die Sache, oder irgendjemand kommt auf dich zu und sich nicht miteinander abgesprochen haben keine Ahnung, um was es geht, aber zwei oder dreimal verschiedene Leute kommen auf dich zu, kann es auch 30 Mal sein. Eigentlich, wir sind schwer vom Begriff sowieso. Wir brauchen 30 Mal. Nein, es ist wirklich wahr. Ich übertreibe es nicht. Es muss so prügeldick kommen, dass wir sagen, ja, Herr, es ist, du hast recht. Aber, lass mal bei zwei und dreimal. Das ist also richtig. Von einem Mal würde ich überhaupt nichts. Da würde ich gar nicht reagieren. Auch bei Gott nicht. Wenn Gott mir einmal was sagen würde, ich würde nicht reagieren. Denn das kann auch der Teufel machen. Du musst aufpassen, wer da redet. Wer im Hintergrund steht, wer dir diktiert. Einmal, zweimal, naja, das kann ich sein, oder der Nächste, der Nachbar. Weißt du, du musst nur irgendwie ein bisschen äußern und sagen und schon laufen die Fäden zusammen. Wenn es vom Herrn ist, das wird auch das dritte und vierte und fünfte Mal kommen. Und dann weiß es genau. Nicht gleich beim ersten Pfeifen springen. Es war der Herr hat mich gerufen. Spürst schon erzählt, mal eine kleine Geschichte, es kommt zu ihm, das war großer Prediger in London, im vorletzten Jahrhundert, da kommt jemand zu ihm und sagt, Bruder, ich muss in die Mission gehen. Und sagt, ja, wohin? Nach Brasilien. Und dann sagt er, ja, wie kommst du auf die Mission, wie willst du nach Brasilien gehen? Wie kommst du da drauf? Ja, sagt er, ich bin durch die Stadt gegangen, durch London, habe gebetet und habe im Schaufkasten Brasil, Zigarettenmarke gesehen und so weiter. Habe ich Brasil gelesen und das war für mich so klar, Brasilien ist das, wo ich hin muss. Dann sagt Spörtchen, sei froh, dass du nicht Mond gelesen hast oder Mars. Und dass du Mars gelesen hast, müsstest du auf Mars als Missionar gehen. Weißt, aber so sind die Leute. Die achten nur auf äußere Zeichen. Es muss von innen herkommen. Es muss von innen herkommen. Und es muss der Herr auch richtig definierbar klar und deutlich gesagt haben, wenn Gott redet, weißt du, du kannst es prüfen. Prüfet alles und das Gute behaltet. Und vielleicht gehst du als Missionar auf den Mars. Das kann sein, aber gut. In Römer Kapitel 12, Vers 1 bis 2 sind ganz wichtige Verse. Da will ich ein paar Augenblicke verweilen, denn die sind mir unheimlich wichtig. Wie erfahre ich den Willen Gottes? Römer 12, liest man mal Vers 1 und 2. Da heißt es, begebet eure Leiber, also meinen Körper, deinen Körper, unseren Körper, soll ich Gott zur Verfügung stellen als ein lebendiges und ihm wohlgefälliges Opfer. Begebet eure Leiber. Bleibt mal zuerst mal bei diesem Teil. Um Gottes Willen zu tun, muss ich mich opfern, aufopfern. Also, wenn ich das Richtige tun möchte in meinem Leben, muss ich zuerst einmal von mir raus mich outen, mich Gott zur Verfügung stellen, mich aufgeben. Das ist, also begebet eure Leiber. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Nachher wird auch gesagt, was es noch ist. Gott sagt, ich will dich dann jeden Schritt führen und leiten. Wenn du gehst, wenn du dein Leben Gott zur Verfügung stellst, fängt an, Gott dich zu gebrauchen, und zwar nach seinem Willen. Zuerst wird er dich trainieren, ausbilden, dich instruktieren, dir Anweisungen geben, dich anleiten. Das wird er zuerst machen, als erstes. Er wird dich nicht gleich in die Mission schicken. Er wird dich zuerst mal für die Mission vorbereiten. Er wird dir Würmer zu essen geben. Verstehst du? Du willst in die Mission gehen. Dort gibt es keinen Kühlschrank und keine Klimaanlage. Und dort gibt es keinen Burger King. Da kriegst du vielleicht Würmer und Käfer und Schlangen. Weißt du, wenn Gott dich gebrauchen möchte, irgendwo im Ausland, nehmen wir mal an, im Ausland, dann wird er zuerst deinen Magen bekehren. Bei den meisten Leuten ist der Magen nicht bekehrt. Die sind zu verwöhnt. Weichlinge sind sie inzwischen geworden. So, begebet eure Leiber. Gott will, dass du abgehärtet wirst. Das gehört also, um den Willen Gottes zu tun, musst du abgehärtet werden, abgebrüht werden. Du musst sterben. Und erst wenn du gestorben bist, bist du für Gott brauchbar. Und er sagt, was er tun will in deinem Leben, wie das passieren soll nacheinander. Schritt für Schritt. Er geht nicht auf einmal und so weiter, so 7 Meilen Schritte. Nein, er fängt an, ganz langsam auszuprobieren. Wie funktionierst du überhaupt? Bist du bereit? Bist du willig? Unser Körper soll, unser Leben soll ein Instrument sein zu seinem Lob, zu seiner Ehre. Und deshalb ist die Frage, was ist der Wille Gottes? Warum bin ich da? Ich bin, und du bist auch dazu da, nur zur Ehre Gottes. Wir sind alle miteinander zur Verherrlichung des Allmächtigen, des Herrn. Du bist nicht da, um in der Gemeinde zu sitzen. Du bist nicht da, irgendwas für den lieben Gott zu tun. Du bist hier, um Gott zu verherrlichen. Du bist da, um einfach für Gott Lieder zu pfeifen und zu singen und dich zu freuen im Herrn. Gott will aus deinem Leben Musik machen. Du bist das Instrument. Und zuerst einmal, bevor er auf deinem Leben spielt, stimmt er die Saiten deines Lebens. Das ist der Wille Gottes. Die Saiten deines Lebens, die sind so verstimmt durch die Sünde. So verstimmt durch die Welt, durch die Gewohnheiten, in denen du steckst. Und er will zuerst dir helfen, das Leben zu finden, bevor du einfach auf die Menschheit losgelassen wirst. Ja. Und deshalb, so viele sind nicht brauchbar, weil der Herr konnte nicht die einzelnen Seiten in ihrem Leben stimmen. Und weißt du, die dünnen Seiten, die müssen am meisten gestimmt werden, am intensivsten gestimmt werden. Die dicken, da drehst einmal rum und ist fertig. Aber die dünnen Seiten, die Nerven, die müssen gestimmt werden. Bei vielen Leuten sind die Nerven nicht gestimmt. Die sind so überspannt. Die sind so überdreht. Die müssen normal und ruhig werden. Gott will also auf deinem Leben spielen. Er ist der Künstler, nicht du. Und er will was rausholen aus deinem Leben. Unser Leben, und das ist der Wille Gottes, ist ein Instrument, ein Werkzeug in seiner Hand. Er ist der Meister, er will uns gebrauchen. Und das Werkzeug sagt nicht, gebrauch mich so und so und so, schlag kräftig drauf. Nein, der Meister muss selber wissen, was er tut und nicht tut. Und wir müssen nur da sein. Begebet eure Leiber. Er zeigt mir den Weg, den ich gehen soll, der mich zum Ziel bringt. Gehen muss ich selber. Und er sorgt, und das wird das nächste Thema sein, morgen, wie komme ich weiter in meinem Leben? Und er bringt dich weiter, aber du musst dein Bestes geben. Erst wenn du dein Bestes gegeben hast, und zwar nicht dein Geist und auch nicht deine Seele, spart das alles für dich. Das ist nicht wichtig, deine Seele und Geist. Gott kann mit dem Geist und der Seele nicht viel anfangen. Du hast richtig gehört. Er sagt, lasst uns Menschen machen. Er hat Leben genommen, Erde genommen, Stoffe dieser Welt genommen. Und dann hat er den Menschen daraus gemacht. Der Himmel ist voller Geister und der Himmel ist voller Seelen. Da hat genug Seelen und genug Geistern. Also da brauchst du nicht so, da wirst du dich wichtig nehmen. Was er braucht, ist ein Körper. Er braucht deinen, meinen Körper. Begebet eure Leiber. Und euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Die Bibel spricht sehr viel vom Körper. Und durch unseren Körper verherrlichen wir Gott oder durch unseren Körper diskriminieren und beleidigen wir Gott. Je nachdem, wie wir uns verhalten. Unser Körper ist ausschlaggebend. Die Seele spart dir das und dein Geist spart dir auch. Das sind für andere Dinge zu gebrauchen. So, Gott sagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Das meint immer körperlich, immer leiblich. Und viele Menschen, die wollen im Geist Gott dienen, im Geist ihn anbeten, in der Seele und alles und weiß ich. Aber der Körper ist wichtig. Was ihr den Geringsten einem getan habt, habt ihr mir getan. Also die Tat. Gott führt uns schrittweise nicht in einer großen Tempo und große Geschwindigkeit, sondern so, wie du mitkommen kannst. Gott führt uns, wenn wir ihm unsere Hand geben. Aber wir müssen unsere Hand ihm geben. Unser Leben. Wir müssen einverstanden sein mit ihm. Begebet eure Leiber. Bist du mit Gott einverstanden? Wenn er sagt, bring den Zehnten hierher, dann verteilst du den Zehnten in die ganze Welt und bringst nicht dort, wohin solltest. Und da, wo du deine Speise bekommst. Oder er sagt, lass dich taufen. Und du sagst, nee, danke. Oder er sagt dir was anderes. Weißt du, Gott führt uns, wenn wir unsere Zeit ihm zur Verfügung stellen. Und wie viel Zeit stellst du Gott zur Verfügung von deinem Leben? Gott segnet uns, wenn wir unser Geld ihm zur Verfügung stellen. Gott segnet unsere Kraft und vermehrt unsere Kraft, wenn wir das bisschen Öl und das bisschen Mehl, was wir haben, ihm zur Verfügung stellen. Gott braucht nicht viel, aber er will etwas von uns haben, das mir gehört. Weißt du, es ist so leicht, von jemand anders zu nehmen und dann weiterzugeben. Geh zur Bank und nimm Kredit auf und so weiter. Das will Gott nicht haben, dass du Schulden machst. Aber Gott will, dass etwas von dir, dein Mehl und dein Öl. Gott führt und segnet uns, und das ist, wie ich den Willen Gottes herauskriege, wenn ich das, was ich weiß, tue. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, ist Sünde. Wenn aber ich das weiß und tue, ist für mich ein Segen. Muss nicht unbedingt gleich negativ sagen und das gleich mit negativ belegen. Wenn ich weiß, was gut ist und das Gute tue, ist für mich Segen und Gewinn. Hab Erfolg. Es geht mir gut. Gott kann uns nur führen, wenn wir ihm unseren Körper zur Verfügung stellen. Römer 12, Vers 1 ist ganz wichtig, unterstreiche es. Hast du das schon getan, dass du Gott deinen Körper zur Verfügung gestellt hast? Du hast vielleicht ihm dein Inneres zur Verfügung gestellt, den ganzen Ramsch, deine Sünde. Lieber Gott, nimm die Sünde, nimm die Krankheit, nimm die Gewohnheit, nimm die Laster von mir weg. Gott ist nicht an deine Laster und an deine Sünden, Krankheiten und was sonst interessiert. Er ist an deinem Körper interessiert. Bist du da, wo Gott dich haben will? Weißt du, es wird durch die Füße entschieden. Begebet eure Leiber, eure Glieder und so weiter. Nicht der Sünde. Du stehlst nicht mit dem Kopf, in Gedanken. Das machst du auch. Du stehlst mit den Händen. Verstehst du? Du denkst zwar im Kopf und bildest dir im Kopf was ein, aber stehlen, Ehebrechen oder umbringen, das tust du mit deinem Körper. Und deshalb ist der Körper muss geheiligt werden. Der Körper muss unter den Gehorsam Christi kommen. So, dem lieben Gott den ganzen Ramsch geben, was du nicht mehr brauchst. Das alles Verdorbene, Verfaulte, Abgelaufene. Nein, Gott will das nicht. Gott will das Beste von deinem Leben. Und das Beste von deinem Leben ist dein Körper. Dein Körper ist das Beste. Gott will deine Zukunft haben. Nicht nur die verdorbene Vergangenheit von gestern und vorgestern. Und er ist kein Sündensammler und kein Müllschlucker. Das ist nicht der liebe Gott. Er sammelt keine Lumpen, die niemand mehr braucht, die du nicht mehr brauchst. Nein, er will das Beste, dein Leben, so wie du heute lebst. Gott will deine Gesundheit und nicht deine Krankheit. Und deshalb, wenn du nur etwas Gesundheit hast, du musst nicht gesund sein, wenn du anfängst, Gott mit dem bisschen Gesundheit, was du hast, 10 Gramm, Gott zu dienen, und du wirst merken, du kriegst noch mehr Gesundheit. Und zu dieser kleinen Gesundheit kommt nochmals seine Gesundheit. In der Bibel heißt es, du hast eine kleine Kraft, aber du hast meinen Namen nicht verleugnet und so weiter. Und dann wird Gott dich beschenken. Aber du musst bei diesem kleinen, bei diesem etwas, bei diesem wenigen Gesundheit anfangen. Die Leute kommen immer mit der Krankheit zu Jesus. Das ist Schmarrn. Du musst mit der Gesundheit zu Jesus kommen. und ihm deine Stärken bringen. Das, was du ein bisschen hast, gestern haben wir von der Schwachheit gehört, aber heute geht es um die Stärke. Das, was du bist, in deinem Körper, in deinem Leib, auch wenn du nichts bist, bring dein Nichts wenigstens zu Jesus, dein Körper. Herr, ich bin nichts, bin mir bewusst, ich bin nur Staub und Erde und Asche. Bring deine Werke, was du fertiges. Bring, weißt du, du wirst von Gott gesegnet werden. Du musst erst mal was zusammengebastelt haben, was gekocht haben, einen Kuchen gebacken haben. Du musst den Kuchen zum Herrn bringen und sagen, Herr, das ist der Kuchen, den ich gebacken habe. Bitte segne es. Weißt du, das, was du geschafft hast, du kannst Gott nur bitten um Segen, wenn du was gemacht hast. Wenn du nichts gemacht hast, kann Gott dich nicht segnen. Und der Segen kommt immer, nachdem du was gemacht hast. Du musst also deine Gabe da bringen und dergleichen, wie es auch, was auch ist. So, dein Glaube ist wertlos, wenn der Körper nicht mitmacht. Wenn du keine Werke hast, keine Taten hast. Wir lesen im Jakobusbrief, Glaube ohne Werke ist Tod an sich selbst. Abraham wurde erst Abraham, als er seinen Isaak opferte. Nicht, als er die Sterne da gezählt hat. Wir haben so viele Sterngucker und Himmelsgucker. Die gucken immer zum Herrn auf. Aber was Gott will, ist, dass du ein Altar hast und auf dem Altar was drauf ist. Viele haben einen Altar, aber da ist nichts drauf. Ein leerer Altar. Wie kann Gott dich segnen, wenn es nichts auf dem Altar ist? Und immer wenn Israel oder Abraham oder Isaak, wenn die keinen Altar hatten, kamen sie immer große Probleme. Dann kam die Sarah, wurde ihm weggenommen. Dann hat er andere Probleme gehabt. Hungersnot kam und Dürre kam. Immer wenn Israel und also Jakob und Abraham und Isaak, wenn die keinen Altar hatten, hatten immer Probleme. Auch im Alten Testament. Wenn Israel keinen Altar hatte, keinen richtigen Altar hatte und nichts drauf war, konnte Gott nicht wirken und arbeiten. Aber als Elia mal diesen Altar aufbaute, verstehst du, wie Gott es befohlen hat, nach Gottes Ordnung. Und wir haben schwarz auf weiß die Ordnung Gottes. Du weißt, wie Gott, wie man den Altar baut. Als er das Opfer brachte, hat er dreimal geklatscht, dann ein Gebet von 54 Worten gesprochen und Feuer fiel vom Himmel, dass sogar die Steine aufgeleckt wurden. Also wenn dein Verhältnis stimmt zu Gott, dann kannst du beten, was du willst. Du wirst das alles bekommen. So, erst wenn der Altar da ist, dann brauchst du nicht mehr die Sterne zählen. Wenn du deinen Isaak bringst und den Isaak auf den Altar legst, dann sorgt Gott, dass es mit deiner Geschichte weitergeht. Dass die Verheißung, die er damals in 1. Mose 15 gegeben hat, kann sich erst in 1. Mose 22 sich erfüllen. So, es vergehen einige Zeit. 7 Kapitel gehen dazwischen im Land, verstehst du? Aber es ist ein weiter Weg. Von 15 auf bis 22, so dass es geschieht. Also Gott kann Himmelsgucker nichts sagen, nichts geben, nichts vermitteln. Die müssen was Konkretes tun. Also fang an, wenn du willst, dass Gott dich segnet, fang an, Traktate zu verteilen. Ganz einfach. Musst nicht viel tun. Fang an, Traktate zu verteilen. Und es ist keine Sünde, Traktate zu verteilen. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. So einfach. Also ich habe angefangen, also ich konnte nicht predigen, ich konnte nicht mal Deutsch. Also das war, was soll ich hier in Deutschland machen? Und konnte ich auch nicht Bayerisch noch dazu. Ich war in Deutschland, aber noch in Bayern dazu. Die haben noch anders gesprochen als Deutsch. Durch die Nase. Und so. Und konnte gar nichts. Aber ich habe Traktate verteilt. Ich habe einfach in den Briefkästen gesteckt und die Briefkästen gefüllt und auf der Straße, bitteschön, 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 das konnte ich sagen. Und so, bitteschön. Bitteschön, bitteschön. Und einfach verteilt. Und weißt du, und die Freude in Gott ist mir gewachsen. Die Freude am Herrn ist in mir gewachsen. Ich habe auch keine Freude gehabt. Ich habe Gott gar nicht gekannt richtig. Ich wusste gar nicht, was Gott von mir will. Ich wusste, dass er gut ist und dass er mir Sünden vergeben hat. Aber das war auch alles, so ziemlich alles. Aber ich habe angefangen dann. Und dann hat jemand gefragt, was ist das? Dann habe ich gesagt, lesen Sie bitte. Und so konnte ich auch nicht erklären. Und da habe ich eines gemerkt, ich muss ja gar nichts erklären. Die Leute sollen selber lesen. Und bitte lesen Sie es. Und dann habe ich selber nachgelesen, was ist es, und selber nachgeguckt. Und so bin ich reingekommen in die Sache Gottes. Du kommst in die Sache Gottes hinein, wenn du anfängst, Gott zu dienen. In kleinen Stücken, kleinen Schritten, mit Freude, mit Begeisterung, auch wenn das Wetter nicht so gut ist. Begebet. Weißt du, wir sollen Gott uns anbieten. Unseren Körper als Opfer. Herr, nimm mich als ein Opfer. Ich bin das Opfer. Also, wo ist das Opfer, fragt Isaak den Vater. Du bist das Opfer. Wir sind das Opfer. Wann hast du dich das letzte Mal Gott geopfert? Solange du dich nicht Gott angeboten hast, weißt nicht, was Gott von dir will. und wie es überhaupt weitergeht. Also du musst dich zuerst mal Gott anbeten. Herr, hier bin ich, sende mich. Herr, hier bin ich, rede, Herr. Du musst dich Gott anbeten. Gott wird nicht reden, wenn du dich ihm nicht anbietest. Und weiter heißt es im Römer 12, Vers 1 und 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das ist ja ganz arg wichtig. Vergleicht euch nicht mit dieser Welt, ihr seid anders. Ein Pfingstlerpastor vom BFP, der singt jetzt bei den Linken, also als unterstützt die Linke Wahlveranstaltungen als Sänger. Ein Pastor, muss vorstellen, hat er nichts anderes zu tun. Die Linken, die Kommunisten, singt bei den Linken. Weißt du, stellt euch nicht dieser Welt gleich, bietet euch nicht der Welt an. Wir sollten uns Gott anbieten. Also der liebe Pastor, der kann auf der Straße singen, da hat er mehr, als wenn er für die Linken da singt. Oder kann auch für jemand anders singen. Aber wir sollen für den Herrn singen. Die Frage ist, für wen singen wir? Umrahmt die Veranstaltungen der Linken, verstehst du? Ein Pastor, ein Pfingstlerpastor, sind wir schon so weit gesunken, haben wir schon so weit, vom BFP, sind wir schon so weit abgefallen, dass wir uns den Linken anbieten müssen? Die Linken müssen uns nachlaufen und die Rechten auch. Aber nicht, dass wir uns anbieten da und so weiter und die unterstützen. Nein, wir sollen für Gott da sein. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Wie kann ich den Willen Gottes erkennen und so weiter? Ich muss zuerst mal dran das fragen. Herr, was ist dein Wille? Also du musst fragen. Und durch Fragen kommst du weiter. Du musst dich durchfragen. Wenn du den Willen Gottes erfahren möchtest, musst du dich durchfragen. Und musst dich durchfragen, was ist gut? Was bringt mir Freude? Was macht mir Frieden? Und das ist Liebe. Du musst dich durchfragen. Ist das wirklich Liebe? Handle ich wirklich aus selbstloser Liebe? Weißt du, Liebe und Liebe sind zwei Paar Stiefeln. Und hätte, weißt du, würde mein Leib verbrennen lassen und würde alles hab den Armen geben und hätte der Liebe nicht. Also wenn ich mein ganzes Vermögen den Armen verteile, das ist schon Liebe, denke ich, oder nicht? Humanitäre Hilfe. Aber das will der liebe Gott gar nicht. Die Liebe zu Gott. Was nützt es, wenn du alles für die Menschen machst? Für die Juden machst? Oder was weiß ich, für wen auch immer, für die Armen. Das ist nicht, und du hast keine Liebe zu Gott, das ist alles umsonst. Also, verherrlicht das Gott wirklich, was ich tue. Also, begebet eure Leiber als ein lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer. Verherrlicht das Gott. In 1. Korinther 10, Vers 31. Da ist noch viel mehr gesagt, wie wir Gott verherrlichen. Da heißt es, egal ob wir essen oder trinken oder was wir auch immer tun, wir sollen alles zu der Verherrlichung Gottes tun. Sogar dein Essen soll zur Verherrlichung Gottes dienen. Dein Essen, dass du Gott dankst für dieses Essen. Mir sind die Kartoffeln angebrannt oder die Flinsen angebrannt oder was weiß ich. Dass du Gott dankst. Nein, nicht mir sind nicht angebrannt. Aber ich sage das nur, angenommen, dir sind sie angebrannt. Weißt du das, kannst du alles zum Lob Gottes, zum Preis Gottes und sag, Herr, ich danke dir, dass ich wenigstens etwas habe. Vielleicht hast du nichts, verstehst, nicht einmal das Angebrannte, aber du kannst Gott danken. Und alles, was wir trinken oder essen, zur Verherrlichung Gottes. Und das gemeint ist, wenn du irgendwo eingeladen bist, weißt du, und, ja, das essen wir nicht, weil wir essen sowas nicht, ne? Das kommt aus der Türkei. Oder so, ich habe meine Enkel, als sie noch klein waren, zum Bäcker mitgenommen und er hat gesagt, darf ich euch Schweinsohren kaufen? Dann stehen die doch ganz stramm da und sagen, pfui, sowas essen wir nicht. Die wussten nicht einmal, was das ist. Pfui, das essen wir nicht. Das sehe ich noch, die stehen ganz stramm. Lieb. Aber das ist und so weiter, alles zur Ehre Gottes und ich wollte denen Freude machen. Weißt du, Gott will uns vielleicht Freude machen, und er macht uns Freude, indem wir Überwinder werden. Dass wir diese Gewohnheiten, diese Abneigungen, das ist schon, wie Gott an uns arbeitet. Die ganze Ablehnung, dass er unser Herz verändert. Gott will unser Herz verändert, dass wir sogar Sachen schlucken, die wir sonst normalerweise nie schlucken würden. Einfach Nase zuheben und schon passiert. Denn der Weg über die Zunge ist sehr kurz, steht in der Bibel. Sehr kurz. Aber wir sind so Feinschmecker. Und weißt du, wir kriegen alle möglichen Krankheiten, weil wir immer Ablehnung. Wenn du Ablehnung hast, wirst du nie den Segen Gottes empfangen. Vielleicht ist es gerade das für deine Gesundheit. Aber sowas essen wir nicht. So, alles zur Ehre Gottes. Gott hat uns geschaffen, das zu seiner Verherrlichung. Und guck mal, Gott hat auch das uns zum Essen gegeben. Vielleicht will er sehen, wie schmeckt uns diese Delikatesse, diese Käfer da. Ich bin kein Huhn. Aber weißt du, vielleicht, guck mal, die Hühner müssen das fressen, aber du nicht. Bist du da besser? Und Gott will sehen, können wir über unseren Schatten springen. Das ist der Wille Gottes. Gott testet uns, bist du bereit, über deinen Schatten zu springen? Weißt du, wenn du Gott dienst, musst du alles. Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Dass du sagst, um Jesu Willen, ich werde alles tun, Hauptsache, Gott wird verherrlicht. Oder, ob wir essen oder trinken, in dieser Stelle zurückkommend, weißt du, wenn du merkst, dein Bruder, deine Schwester wird dabei verletzt, dann sagst du, danke, wir trinken kein Wein, wir trinken keine Limonade, wir trinken keine Cola und so weiter. Wir trinken das Zeug nicht, weil es dich vielleicht verletzt und stößt. Und du sagst, könnt ihr sowas? Paulus sagt, ich kann alles, aber nicht alles frommt mich. Also du merkst plötzlich, wie ist der Wille Gottes, wie funktioniert der Wille Gottes, wie finde ich das raus? Liebe, das ist ja Liebe. Aus Liebe zu meinem schwachen Bruder, zu meiner schwachen Schwester, tue ich das nicht oder tue ich das, je nachdem, was ich ja brauche. Wir sind flexibel. Das ist das Geheimnis, wie ich den Willen Gottes umsetze, indem ich flexibel bin. Das nächste Schritt. Wir sind zur Ehre Gottes da, zu seiner Verherrlichung. Und jetzt will ich etwas sagen, was vielleicht einige schockieren wird, aber ich möchte das sagen, und weil es Gott mir schon vor langer Zeit offenbart hat und gegeben hat, wenn durch uns Gott nicht verherrlicht wird, Geschwister und Freunde, wenn Gott durch uns nicht verherrlicht wird, dann haben wir kein Recht zum Leben. Wir haben kein Existenzrecht. Gott hat dich und mich geschaffen zu seiner Verherrlichung. Und wenn wir Gott nicht verherrlichen, leben wir vergeblich. Ist unser Leben nichts wert. Und es wäre besser, du wärst nie geboren worden. Denn Gott hat dich zu seiner Verherrlichung geschaffen, zu seiner Ehre. Und das gilt für alle Bereiche unseres Lebens. Alles, was Gott nicht die Ehre gibt oder dient zu seiner Ehre, das vergeht, das bleibt auch nicht bestehen. Gottes Ehre, wenn du das nicht förderst, ist die nächste Stufe, wenn du die Ehre Gottes nicht förderst und so weiter. Gott nicht ehrst, dann geht es dir schlecht. Und ich will also ein paar Sachen hier sagen. Begebet euren Leib als Gott ein lebendiges Opfer. Das Stück, das Gott am liebsten braucht und haben möchte, ist deine Zunge. Die meisten Leute sündigen mit der Zunge, nicht so sehr mit den Händen und Füßen, sondern mit der Zunge. Die schnattern zu viel und schwätzen zu viel und reden zu viel. Alles, was Gott nicht die Ehre geht, vergeht. Das wird nicht erhalten, zerstört unsere Existenz. Denn du wirst durch deine Worte wirst du verdammt oder selig gesprochen. Also der Wille Gottes. Und der Wille Gottes wäre vielleicht für dich heute, halt den Schnabel. Das könnte, wenn du fragen würdest, was sagt Gott mir heute und möchtest du wissen, was Gott heute sagt, dann würde er vielleicht sagen, sei still, kritisiere nicht so viel, nörgle nicht so viel, rede kein dummes Zeug. Weißt du, ehre lieber Gott, und wenn du Gott nicht ehren willst und kannst, dann schweige lieber. Ich will noch etwas sagen. Sag nichts Negatives über Gott. Das ist Beleidigung und das rächt sich. Sag nichts Negatives über Gott. Wenn du Enttäuschung hast, sag mal, Gott hat dein Gebet nicht erhört oder es ist nicht so gekommen, wie du gewollt hast und so weiter, unterschlag das. Sag es niemandem, das geht niemandem was an. Du sollst über Gott nie was Negatives sagen. Das geht niemandem was an. Du sollst den Namen Gottes heiligen. Auch wenn er dein Gebet nicht erhört hat und nicht das getan hat, was du wolltest und anders gekommen ist und sogar schwieriger gekommen ist und problematischer, wir sind zum Lob Gottes und nicht zum Lob des Teufels. Denn wenn du die negativen Dinge hochhebst, weißt du, selbst wenn du Schläge gekriegt hast, was haben die Apostel getan, als sie nach Hause kamen, voll Heiligen Geistes? Oh, Halleluja! Wir waren würdig, für dich zu leiden, Schmach und Spott und Hohn für Jesus zu tragen. Sie haben Gott gelobt für die Schläge und Danke gesagt. Und sie haben nicht gesagt, guck mal, wie die mich geschlagen haben. Hast du es gesehen, Johannes, wie das war, und Petrus? Sie haben Gott gelobt und Gott gab noch mehr Freudigkeit. Ehre Gott mit deiner Zunge. Und du ehrst Gott, wenn du nichts Negatives über Gott sagst. Und ich gehe noch ein Stückchen weiter. Wie macht man das? Also du wirst nicht herkommen und sagen, also Gott, ich mag dich nicht. Und sag deinem Gott ab, wie diese Hiobsfrau gerade gesagt hat. Und so weiter. Und Gott hilft nicht. Ich weiß gar nicht, wo Gott ist. Ich kann mich auf Gott nicht verlassen. Dass wir so Gott beleidigen, Gott kränken. Aber das ist noch was anderes. Wenn du ich sagst, Ich. Wenn du ich sagst, darf nichts Negatives nach dem kommen. Ich bin schwach, ich bin krank, ich bin arm. Das ist auch eine Beleidigung Gottes. Gott ist in dir. Und wenn du sagst, ich bin, das ist falsches Zeugnis. Du kannst nicht gesund sagen, wenn du nicht gesund bist. So, aber du sollst dann gar nicht sagen lieber. Also ich sag lieber gar nichts und ihr werdet bei mir nicht gesehen und nicht gehört haben, dass ich gesagt habe, bitte, ich habe die und die Probleme, Gott hat mir da und da nicht geholfen. Habt ihr bei mir noch nicht gehört, werde ich auch nicht sagen. Denn das wäre Kränkung Gottes, Beleidigung Gottes. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und wenn ich da durch muss, gehe ich da durch und komme wieder auf der anderen Seite raus. Aber wenn du ich sagst, sag nichts Negatives. Sag nichts Negatives über dich, über andere. Also das ist Beleidigung Gottes. Also das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und du solltest Gott immer gut darstellen, Gott nicht diskriminieren und Gott auch nicht kleinreden. Wir sind zum Lob Gottes hier in dieser Welt, auf diesem Planeten. Du musst nicht immer deinem Herzen Luft machen. Und gleich alles erzählen. Also guck mal, das die Operation, das waren furchtbare Schmerzen. Gewiss waren das furchtbare Schmerzen. Sei froh, dass sie deine Hand nicht abgehackt haben. Da machen die da ohne Narkose vielleicht womöglich. Früher, das haben sie gemacht. Sei froh, dass wir keine Scharia haben. Oder noch nicht. So, wir sind zum Lob Gottes da. Und einfach zu verherrlichen und sagen, danke Herr. Den Willen Gottes erkennst du, wenn du anfängst, das Wort Gottes zu studieren. Jetzt ganz schnell, oh, jetzt schon 9 Uhr. Du erkennst, wenn du anfängst, das Wort Gottes zu studieren und das anzuwenden und auszuleben, mache ich ganz schnell weiter. Wenn du Gott um Weisheit bittest, Salomo hat um Weisheit gebeten und Gott hat ihm Weisheit gegeben und dann auch die Weisheit hat er gebraucht und nicht gleich nur für materielle Dinge, natürlich hat er auch verloren nachher, das ist alles oder anders ausgenutzt. Also wir müssen lernen, Gott zu bitten und das anzuwenden. Frieden stiften, wenn wir das machen, wir werden Kinder Gottes. Und du musst lernen, zu dem einen Talent, den Gott dir gegeben hat, nur einen, zu dem einen Talent ein weiteres Talent zu gewinnen. Und das ist, was ich jetzt vorhin auch gesagt habe. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Du hast ein Talent, vergrabe es nicht, wuchere mit diesem einen Talent, handle und gewinne ein weiteres Talent dazu. Das ist der Wille Gottes. Der Wille Gottes, das weißt du, das ist, dass du richtig lebst, dass du gut lebst, dass du vorteilhaft lebst, das ist, was Gott will, das Gute, dass du Liebe hast und ausstrahlst, also positive Ausstrahlung hast. So, du solltest einfach das Positive viel mehr in deinem Leben vorne anstellen. Gott kann dich nicht unterweisen, wenn du nicht ihm folgst. Und er testet, wie weit geht er jetzt? Wenn du den Willen Gottes erkennen willst, du brauchst dann Führung, Anleitung, brauchst Vorbilder, die dich dann motivieren, deshalb auch die Zeugnisse von anderen. Brauchst ein sehr gutes Bibelwissen. Mach die Gemeindebibelschule, das ist eine gute Möglichkeit für dich. Lass dich von erfahrenen Leuten anleiten. Frag sie. Wandel nicht im Rat der Gottlosen. Frag nicht die Gottlosen, wie macht man das? Frag Gottesfürchtige. Frag lieber eine Oma, die Jesus lieb hat. Da ist besser bedient, als wenn du den Herrn Professor sowieso fragst. Gottlose Menschen haben dir nichts zu sagen. Die sind von Gott aufgegeben und die missfallen Gott. Gottes Wege sind anders als unsere menschlichen Wege. Deshalb versuch herauszufinden, was ist Gottes Wille. So, du musst es ausloten, ausbalancieren und dann lass dich von Gott führen. Und denke, und das ist für mich sehr wichtig, damit will ich so langsam zum Schluss kommen, ganz wichtig, was hat Jesus gesagt, der Weg, der zum Himmel führt? Der Weg, der zum Himmel führt, ist schmal und eng und wenige gehen da drauf. Also, wenn du herausfinden möchtest, ist das der Weg Gottes, dann guck mal, wie ist der Eingang. Ist der eng? Da musst du so viel ablegen, kannst nichts mitnehmen. Das ist also zuerst einmal das erste Kennzeichen vom Willen Gottes. Das Kreuz natürlich, ein Bild auf das Kreuz. Und dann gehen alle dort. Also für mich persönlich ist es nicht der Weg Gottes, wenn alle drauf marschieren. Das ist der Weg zur Hölle. Denn der Weg zum Himmel ist schmal und sind nur Einzelgänger. Das sind nur individuelle Persönlichkeiten gehen, die wirklich wissen, dass sie das Ziel erreichen wollen. Also geh nie nach der Masse. Die Masse ist dumm und bleibt dumm. Also grundsätzlich, tut mir leid, aber das ist so, die Masse, du kannst dich nicht nach der Masse orientieren. Du musst nach Gott orientieren, auf das Ziel zu gucken, auch wenn du ganz allein gehst und ohne zu gucken, wer noch mitgeht. Also wenige sind Fahrt zu finden. Wenige sind, die Liebe haben, wenige sind, die Frieden haben, wenige sind, die Freude haben, wenige sind, die im Willen Gottes sind. Und so, bevor du loslegst und losmarschierst, erkenne dich selbst. Das ist ganz arg wichtig. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Bevor du den Willen Gottes anfängst zu studieren und zu forschen, erkenne dich zuerst mal selbst. Wenn du weißt, wie es, was du bist und was in dir los ist, wie es bei dir aussieht, wenn du dich selbst einmal verstehst, verstehst du alles. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Also du musst nicht jetzt sagen, Pastor, sag mir, das ist von außen gesagt. Du weißt das ganz genau. Du sollst nur es entdecken. Wenn du den Willen Gottes entdecken möchtest, entdeck dich selbst. Ganz einfach, entdeck dich selbst. Und da gibt es noch vieles zu entdecken. Entdecke dich selbst. Und dann gib deinen Körper Gott zur Verfügung. Je besser du dich selber kennst, desto besser kennst du Gott. Und weißt, wie Gott arbeitet, weil du dich selbst kennst. Denn Gott arbeitet nur mit dir zusammen. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Wer den Gottes lebt, der verherrlicht Gott. Und dann, wenn du dich selbst erkennst, dann erkennst du den Professor in dir, dann erkennst du den Doktor in dir, dann erkennst du den Führer in dir, dann erkennst du den Heiler in dir. Du erkennst alles in dir. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das müssen wir entdecken und uns nicht zwar vormachen lassen von anderen. Also, wie erkenne ich den Willen Gottes? Hast eine ganze Menge gehabt. Jetzt musst du nur loslegen und sagen, jetzt will ich mal probieren, wie das funktioniert. Und wie funktioniert das? Alles, was du brauchst, hat Gott dir gegeben, ist alles in dir. Das hast du alles in dir. Das ganze Wissen dieser Welt hast du alles in dir. Die ganze Heilsgeschichte hast du alles in dir. Das musst du nur freisetzen. So, was du brauchst, ist der Friede, das Wissen, was ist gut, was ist schlecht. Und das hast du. Da brauchst du nicht einmal viel Heiligen Geistes. Du weißt vom Anstand her, von deinem Gewissen her, von deiner Prägung her, von deiner Entwicklung her, von deinem gesunden Menschengefühl. Wir brauchen ein gesundes Menschengefühl, ein bisschen so Empfinden, Sensibilität. Weißt du ganz genau, das ist gut und das ist schlecht. Und schon da kommst du sehr weit vorwärts. Natürlich kommt nachher die Leitung des Heiligen Geistes dazu. Aber bevor du da hinkommst, musst du zuerst mal das Primäre, das Erste, was da ist, und das bist du selber. Erkenne dich selbst, dann wirst du Gott erkennen. Und dann noch ein Gedanke, erkenne Mensch, dass du sterblich bist. Oder Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen. Weißt du, um den Willen Gottes zu erkennen, was ist der Wille Gottes, frag dich manchmal, was muss ich tun, bevor ich sterbe? Und du wirst es, morgen müsstest du sterben. Wen müsste ich anrufen? Wem muss ich was schreiben? Was muss ich zurücklegen? Was muss ich irgendwie vorbereiten? Und wenn du das anfängst, wenn du anfängst zu denken, du wirst morgen abdanken, was wäre deine letzte Predigt? Was würdest du in der letzten Predigt sagen? Was wäre dein letztes Gebet? In Köln, ein guter Katholik sollte operiert werden am Kehlkopf und Stimmbänder. Und der Arzt war nicht sicher, schaffe ich das und schaffe ich es nicht. Dann sagt er, guter Mann, wenn ich Sie jetzt operiere, ich kann nicht garantieren, ob Sie noch sprechen können. Aber wenn Sie was sagen möchten, sagen Sie jetzt. Was würden Sie jetzt sagen? Und dann, bevor Sie in die Narkose gehen, was würden Sie sagen? Was würdest du als Letztes sagen? Du würdest jetzt operiert an deine Stimmbänder und du könntest nachher für den Rest deines Lebens nicht mehr sprechen. Was würdest du sagen? Dieser gute Katholik, wisst ihr, was er gesagt hat? Das ging durch die Presse. Gelobt sei Jesus Christus. Und dann wurde er operiert. Das waren so seine letzten Worte. Und dann natürlich die Stimmbänder haben auch nicht mehr funktioniert. Aber das waren seine letzten Worte. Gelobt sei Jesus Christus. Was würdest du als Letztes tun? Da hilft schon sehr viel. So diese Kriterien helfen dir sehr viel schnell, den Willen Gottes zu erkennen. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen und lass uns Gott fragen, Herr, was ist dein Wille für mein persönliches Leben? Was soll ich jetzt als nächsten Schritt tun? Auf wen soll ich zugehen? Was würdest du tun, Herr Jesus? Würdest du das tun, was ich tue? Heißt du das gut? Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wie guckst du mir zu? Oder drehst du dich weg? Oder willst du es gar nicht sehen, was ich tue? Herr, ich möchte dir wohlgefallen. Und wir möchten auch als Gemeinde hier in Berlin deinen Willen tun. Und wir möchten nicht irgendwie uns in etwa ein Schema hineinpressen lassen und uns vordiktieren und vorschreiben lassen, was wir machen sollen. Und wir möchten auch nicht der Welt nachlaufen und der Welt gleichstellen. Oder was die Welt alles sagt oder was die Welt alles vorschreibt oder was die Welt sich wünscht oder was, wo sie da sensationslos befriedigen kann. Nein, Herr, es geht um dich und deine Ehre. Ich möchte auch, wie dieser Mensch dort in Köln gesagt hat, gelobt sei Jesus Christus sagen. Ich möchte dich preisen, Herr Jesus. Ich möchte dich ehren. Und das soll mein letzter und erster Gedanke sein. Das bist du, Herr. Gelobt sei Jesus Christus. Und dafür sind wir auf dieser Welt. Dafür ist jeder einzelne von uns da. Zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes. Segne uns. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.